Was ist denn die Bonkers-Philosophie?
Die Bonkers-Philosophie ist so ein bisschen I don't give a fuck. Also ein Skate-Shop ist halt der kulturelle Hub.
Wie absurd war das, was du im Shop erlebt hast, als der Ben & Jerry's SB Dunk herausgekommen ist?
Total absurd. Und wie gesagt, es fing ja jetzt bei dem Tiffany schon so ein bisschen an und bei dem Black Pigeon. Da war es dann natürlich endgültig vorbei. Also wir hatten dann Leute, die auch wirklich Stress vom Laden gemacht haben. Das war der beste Marketing-Move der Welt. Uns hat sogar von Nike Jordan aus Portland jemand angeschrieben und gemeint, Alter, das Ding liegt beim CEO auf dem Tisch, der lacht sich tot. Guck dir die ganzen alten College-Comedy-Shows an. Da waren immer irgendwie die Skater waren so die coolen Bad Boys und jeder wollte mit den Skatern rumhängen. Aber bei uns ging es ja schon immer darum, wir wollen was Neues haben. Wir wollen was haben, was du eben nicht an jeder Ecke findest. Das ist das Schöne an der Skateboard-Kultur, dass du Einflüsse nicht nur aus einer Richtung hast, sondern eigentlich so alles zusammenkommt. Ich fühle mich wohl, wie ich bin. Ich mag mich als Menschen. Manche mögen es nicht. Aber ich bin happy und ich habe mein Leben dank Skateboarding. Also ohne Skaten wäre ich definitiv ein anderer Mensch.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Oshun, eurem Favorite Lifestyle Podcast, born and raised in der Sneaker- und Streetwear-Culture. Mein Name ist Amadeus Thüner und bevor wir in die 177. Episode reinstarten, natürlich ganz obligatorisch auch unser Giveaway als kleines Dankeschön für euch. Und da drehe ich mich doch mal an dieser Stelle mal zur Kamera und spreche da rein. Denn zusammen mit 43,5, Shoutout an dieser Stelle, haben wir die Möglichkeit, euch in dieser Episode einen Schuh zu geben, der zuletzt rauskam und sofort ausverkauft war. Quick Strike. Und zwar den Nike AirTag Challenge 2 im Racer Pink Colorway. Ganz wunderbarer Bringback. Da haben wir die Möglichkeit, euch einen Schuh in eurer Wunschgröße zu überbringen. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist wie immer entweder den YouTube-Account abonnieren, einen Kommentar mit eurer Schuhgröße hinterlassen und das Video liken oder das Ganze bei Spotify machen. Und da ist es dann auch den Account sozusagen abonnieren, eine 5-Sterne-Bewertung dalassen und auch kommentieren, denn ja, das kann man auch bei Spotify. Das Ganze läuft wie immer 2 Wochen bis zur nächsten Episode und habt die Notifications im Auge, denn darüber werden wir euch informieren. Und damit viel Glück und jetzt starten wir in die neue Episode rein. Ja, Bonkers Frankfurt zählt unumstößlich zu den wichtigsten Skate-Shops des Landes und hat sich über die letzten Jahre hinweg in eine Boutique verwandelt. Was genau das aber bedeutet, was genau das auch für Skateboarding bedeutet, wie Nike SB, Adidas, aber auch eben Asics, New Balance oder Salomon da reinpassen oder auch eben nicht und was es heute braucht, um erfolgreich Retail-Business zu betreiben, dazu sprechen wir heute mit Martin Schreiber, Head of von Bonkers. Und natürlich sprechen wir auch über den Status quo des Nike SB Dunks und wagen so einen kleinen Blick in die Vergangenheit rund um den Hype. Martin, welcome to the show.
Ei Gude.
Freut mich, dass du da bist und den Weg von Frankfurt hier hingefunden hast. Lass uns mal so eine kleine Schnellfragerunde starten. Erste Frage. Bester Skateboarder aller Zeiten?
Boah, schwierig, da gibt es viele. Ich meine, als ich aufgewachsen bin, war für mich ganz klar mein Favorite Bam Margera. Ich habe auch ein scheiß harter Gramm auf der Brust. Ob ich das jetzt brauchte, weiß ich nicht, aber ist es da? Nee, aber da gibt es halt viele. Ich finde, da hat natürlich über die Zeit gibt's halt so viele Legenden. Eric Kosten, Stevie Williams, Josh Kalis etc. Deswegen, es gibt da nicht den Besten, aber es gibt halt einfach Leute, die dich motivieren und die Leute, die das schaffen, da brauchst du nicht mehr.
Okay, faire Antwort. Ehrlicherweise auch eine sehr, sehr schwere Frage zum Einstieg. Machen wir eine genauso schwierige Frage und zwar bester Skateschuh aller Zeiten.
Uff. Ich muss ja schon sagen, ich fahre eigentlich wahnsinnig gerne Dunks oder bin sie wahnsinnig gerne gefahren. Bin aktuell aber ein großer Fan vom Adidas Tyshawn 2. Weil der auch vom Look her einfach so ein bisschen was Frischeres da reingebracht hat. Aber es ist auch genau das Gleiche, hat sich über die Jahre so viel verändert. Klar, du kannst immer auch mit dem Vans genauso gut fahren. Das ist immer so eine Gefühlssache. Das ist auch je nachdem, was du halt gerade fahren willst.
Weißt du, mit den ganzen alten Sachen, so ein Eric Kosten oder auch zum Beispiel Osiris D3 oder Kareem Campbell bei Action, solche Geschichten, Sal Barbier.
Ja, kommt Action auch war wieder. Ja leider ein bisschen vor meiner Zeit. Und die D3, ich verstehe es bis heute nicht. Also, ich verstehe es, wenn du auf einen Techno-Rave gehst und so einen Klotz anhast, aber zum Skaten. Also, das machen teilweise Leute schon, klar. Ja, ja, ja. Den gibt's ja auch jetzt wieder, aber dann denke ich mir trotzdem so, diese Sohle, so, kennst du das Thema Bordgefühl? Ich glaube nicht.
Das ist auf jeden Fall schwierig. Aber was hältst du von diesen ganzen Bringbacks, die ja jetzt gerade auch passieren? Der Chad Musker, der soll ja jetzt auch zurückkommen.
Ich finde es eigentlich ganz geil, aber ich sehe das eher mittlerweile als ein Ding, das kaufe ich mir jetzt, weil ich damit in Anführungszeichen groß geworden bin. Klar haben wir bei uns im Store auch so ein paar Kids, die dann sagen, die wollen wir so Retro-DC-Dinger haben. Jetzt aus der reinen Skate-Technik her sehe ich es als überholt. Mhm. Aber klar, wenn der Maska da ist, den, ich will ihn haben. Ich, genauso wie ich auch den letzten Supra von Maska haben will. So, das ist aber dann echt eher so ein für mich historisches Ding. Ich meine, der Schuh, den sie seit Jahren zurückbringen sollten, das ist bei Nike der Zoomtray AD, aber machen sie nicht. Aber klar, Bringmats sind hier noch cool, aber es ist halt eben die Frage, macht es eben noch bei so vielen Sachen so Sinn, wenn es vor allem original belässt, wie es eben war.
Okay. Bestes Skate-Video aller Zeiten?
Bestes Skate-Video? Girl, yeah, right. Kann ich mir heute noch angucken, kriege ich heute noch Bock drauf. Wie auch vorhin schon bei den Pro-Skater gesagt, gemeint, du hast es geschafft, wenn du Leute motivierst, rauszugehen. Und das ist so ein Video, wenn ich jetzt das mit heutigen Skate-Videos vergleiche, wo alles so übertrieben ist, wo ja das Skate-Level aber so krass gewachsen ist, dass du gar nicht mehr so das Gefühl hast, du kannst es erreichen, ist bei mir noch so ein yeah, right, ein Ding. Klar, ich fahre bei weitem nicht auf dem Level, ich fahre eh viel zu selten, aber so ein Video, das guckst du dir an und du kriegst einfach Bock, rauszugehen. Ja, und es ist halt immer noch so das Gefühl, die Tricks sind hart, aber sie sind theoretisch machbar.
Man musste halt jetzt kein Kunstturner werden, um sowas
zu machen. Ja, genau.
Aber könntest du dich auch auf den besten Skatepart festlegen?
Stevie Williams, The Reason.
Das kam wie aus der Pistole geschossen.
Love Park. Love Park Part, also alles, was in Love Park gefilmt wurde, ist geil.
Ja, stimmt.
Der Song ist die perfekte Mischung aus dem geilen Track. Und einfach Stevie Williams, sein Skaten war damals schon einfach unübertroffen.
Auf jeden Fall. Aber gute Überleitung zur nächsten Frage auch. Bester Skateboard-Soundtrack? Also eher Rock oder eher Hip-Hop?
Ja, das ist ja das Schöne am Skaten, dass du den guten Misch hast. Klar gibt es natürlich so Videos von DGK, die halt natürlich größtenteils auf Hip-Hop-lastige Sachen sind. Aber ich finde genauso geilen Zero-Video, wo halt einfach irgendwie nur Rock oder Metal oder sowas reinkommt. Wie gesagt, das ist das Schöne an der Skateboard-Kultur, dass du Einflüsse nicht nur aus einer Richtung hast, sondern eigentlich so alles zusammenkommt. Und mittlerweile gibt es da selbst Marken wie Palace, die dann teilweise auf Techno oder eben auf ältere Techno-Sachen oder House schneiden, was ja, als ich groß geworden bin, noch eher eine Seltenheit war.
Ja, das gab's, wenn überhaupt, ganz, ganz selten. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Tony Hawk's Pro Skater 1 oder THPS 2?
3.
Drei?
Drei. Ich bin
Streiten sich jetzt aber auch. Scheiden sich die Geister und die Leute streiten sich so.
Ja, die können sich streiten, wie sie wollen. Nee, bei mir
ist schreibt's gerne mal in die Kommentare auf jeden Fall.
Also ich habe natürlich mit dem Einser so ein bisschen beim Nachbarsjungen immer angefangen. Ha. Das war ganz geil. Das war auch für mich eigentlich so der Einstieg zum Skaten. So, weil ich immer zu meiner Mutter ging, so, Mama, ich brauche ein Skateboard, ich will ein Skateboard haben. Und das war, wann kam das raus? 99?
Ja.
2000 rum, ja?
Ich glaube 98, 99, 99.
99 kam es raus. Und guck mal, ich bin 91 Jahrgang. Ja. Also war ich da 8, 9 Jahre alt, als das Spiel rauskam und ich wollte dann unbedingt ein Skateboard haben. Und für mich
wolltest du unbedingt ein Skateboard haben wegen Tony Hawk's Pro Skater 1 oder war das vielleicht auch so X-Games im Fernsehen gesehen, mitbekommen, Tony Hawk
macht 900 oder sowas? X-Games gab bei mir nicht im Fernsehen. Das hast du nicht mitbekommen, das war ja auch vor...
Ja, aber Eurosport hat's ja übertragen tatsächlich.
Das habe ich nicht mitbekommen, dafür war ich zu klein, ich habe das nicht mitbekommen. Okay. Ich habe wirklich einfach Tony Hawk beim Nachbarsjungen gezockt und fand halt diese Attitude geil, so... Ja. Spring über den Bullen drüber oder zerstöre die und die Straßenschilder oder mach das und das kaputt. Und das war irgendwie ganz geil. Ich meine, als kleiner hyperaktiver Junge war so, ja, geil, rausgehen und Faxen machen. Und aber wirklich den Einstieg, also wo ich dann selber eine Playstation hatte und gesuchtet habe, das war die Playstation 2. Also, weißt du, was nicht mal beim Nachbarjung war und das war Tony Hawk 3. Deswegen ist für mich ganz klar Tony Hawk 3 so das Ding, und da war es ja auch schon so ein bisschen ausgefeilter von den Kombos, die du machen konntest. Ja.
Und das fand ich dann schon wieder zu übertrieben. Also Tony Hawk 1 war dann schon nur so ein bisschen realistisch her in einem Maße. Und bei 2 war geil, dass du dann halt auch Wheelies machen konntest und dementsprechend halt Trick-Kombos. Und 3 fand ich dann irgendwie ein bisschen zu weit raus aus dem Ganzen. Aber du hast schon recht, es ist schon ausgefeilter. Natürlich bessere Grafik auch, nochmal ein paar andere Modi und so.
Ja, die Level waren halt auch ein bisschen angepasster an dieses Kombo-Ding. Und wie gesagt, 1 und 2 grandiose Spiele, definitiv. Aber ich bin halt einfach mit dem 3er so wirklich zu Hause einfach totgesuchtet.
Aber bist du dann auch so Levels gefahren mal und hast ein bisschen geguckt, also eher realistischere Tricks zu machen? Keine Ahnung, was an der Schule dann einfach mal so ein Kickflip-Noseblunt-Slide, was ja schon per se erstmal tough ist, aber jetzt nicht direkt so Kickflip-Noseblunt-Slide, Backside 180, Manual Wheelie hinzu, keine Ahnung, Handstand zurück zu 900-Geschichten oder so ein Scheiß.
Ja, das haben wir schon gemacht. Wir hatten es vor allem immer so, dass es gab ja diesen Es gibt ja dieses Mehrspieler-Modi und dieses Graffiti-Game oder yeah, die Dinger.
Ja, aber wo du Sachen einfärben musstest und wenn jemand anderes einen besseren Trick gemacht hat,
genau, dann wird es in seiner Farbe eingefärbt. Ja. Nee, aber wir haben es dann echt teilweise so gemacht, dass wir uns so Spots rausgesucht haben und dann gar nicht, also schon im Zweispieler, aber in Free-Mode gefahren sind und wir einfach so ein Game of Skate gespielt haben, halt über ein Obstacle drüber und dann war es natürlich dann schon limitierter. Und ich fand es dann auch irgendwie immer ein bisschen geiler, schon so ein bisschen realistisch. Natürlich, was heißt realistisch? Es ist ein Videospiel.
Aber naheliegender, ne?
Genau.
Ja. Das Beste, was Skateboarding dir jemals gegeben hat?
Mein Charakter vielleicht auch ein bisschen. Also keine Ahnung, ich bin der Mensch, der ich bin wegen Skateboarding. Ich glaube, wenn ich nicht angefangen hätte zu skaten, wäre ich jetzt irgendwo Kleinstadt, wird da im Dorfverein Fußball spielen und also dieses typische Kleinstadtleben haben, weiß ich, also kann auch sein, dass es ganz anders gekommen wäre, aber das ist für mich so ein bisschen das Gefühl, was jetzt nicht heißt, dass es unbedingt schlecht ist, aber ich fühle mich wohl, wie ich bin, ich mag mich als Menschen, manche mögen es nicht, aber ich bin happy und ich habe mein Leben dank Skateboarding, also ohne Skaten wäre ich definitiv ein anderer Mensch.
Du hast gerade auch den anderen Job angesprochen, ne? Also du machst ja Bonkers jetzt schon recht lange und
bist dieses Jahr 15 Jahre.
Bist ja auch Gesicht davon, stehst dafür, ne? Man weiß, es ist der Martin Bonkers, nicht der Martin Schreiber. Aber hättest du dir jemals einen anderen Job auch vorstellen können als sowas?
Naja, es war, ich weiß noch ganz genau, also ich komme ja eigentlich aus einer Kleinstadt bei Frankfurt. Und ich war irgendwann, also wir hatten früher noch einen Titus da und ich war hab da immer rumgekommen und alle genervt. Heute ist ja andersrum, heute nerven sie mich alle. Nein, ich liebe das ja.
Ja, du weißt, also das Karma, das kommt jetzt zurück.
Ja, natürlich, aber ich weiß auch, damals hatte ich einen guten Kumpel, das war Sebastian Schulz. Und wir saßen mal irgendwie, der hatte da schon ein Auto, der hat Zivildienst bei uns gegenüber gemacht und dann waren halt die ganzen Jüngeren, waren irgendwann weg, als der Titus auch weg war. Und dann war ich so einer der wenigen Jüngeren und bin halt mit den Älteren dann rumgekommen und ich weiß noch damals, dass wir uns, ich weiß gar nicht, wo wir hingefahren sind, ich glaube nach Marburg oder sowas, und haben uns dann damals darüber unterhalten, so, boah, ey, es wäre voll geil, wenn wir einen Skateshop hätten und das wären die Marken. Und es war schon immer ein Traum, im Skaten zu arbeiten. Am Ende war es halt ein glücklicher Zufall, auch dank meinem Partner, mit dem ich das gekriegt habe, mit Fabian. Es war ein glücklicher Zufall, wie sich das ergeben hat. Es war schon mal ein Traum, aber ich hätte, weiß gar nicht, ob ich da wirklich so ernsthaft drüber nachgedacht habe, weil das war, ich war halt ein Skate-Kid. So, ich habe meine Ausbildung wo ganz anders gemacht, habe während der Ausbildung dann mit den anderen den Laden zusammen gegründet. Das bin ja nicht nur ich, zum Glück, weil ohne, wenn jetzt nur ich allein wäre, also nochmal Shoutout an Fabian, ja, guter Mann. Danke, dass du die Buchhaltung machst. Ich wäre schon längst insolvent.
Was ist denn der glückliche Zufall gewesen?
Der glückliche Zufall war, dass wir uns halt kennengelernt haben und es lief über meinen anderen Kollegen, der am Anfang auch mit dabei war. Der ist dann relativ zeitnah raus, weil das einfach doch nicht so funktioniert hat. Und der hat uns eigentlich zusammengebracht, der hat mich ursprünglich gefragt, yo, wir wollen so einen kleinen Online-Shop machen, erstmal auf dem WG-Dachboden, weil die Story ist die, wir sind immer zum lokalen Shop in Frankfurt gegangen. Das war genau die Zeit, wo auf einmal Polar oder Palace aufgeploppt ist. Und wir sind immer hingegangen, hab gemeint, hey, wie sieht's denn aus? Wollt ihr nicht mal die Marke bestellen? So, ihr habt die ganzen klassischen Marken, Anti-Hero, Crooked, Real, was weiß ich was. Also das, was man so im Mainstream mittlerweile von Skaten kennt, was ja auch alles gute Marken sind, aber wir wollten ja was Neues. Und wir hatten gerade Bock auf diesen, es war gerade diese Zeit, wo der europäische Trend hochging, wo auf einmal Europa global viel, viel mehr auf der Landkarte war im Skaten.
So 2010, 11, 12 so in den
2009, 2010.
Schon, ne? Ja.
Wir haben jetzt 2010 gegründet dann. Und auf jeden Fall war das immer sehr deprimierend. Und dann hat irgendwann der andere Kollege halt gesagt, yo, ich habe da den Fabian oder wir haben da was, willst du eigentlich ein Team für uns zusammenstellen? Weil ich ja eigentlich gelernter Mediengestalter bin und habe immer schon viel gefilmt und kannte natürlich auch ein paar Leute. Und habe ich gemeint, klar, können wir machen, aber eigentlich will ich mehr machen. Und dann habe ich darüber erst den Fabian eigentlich kennengelernt. Und haben uns gut verstanden, sind dann in die WG gezogen und haben das dann auf dem Dachboden durchgezogen.
Geil.
Und 5 Jahre lang auf dem WG-Dachboden.
Krass. Was ich bei Bonkers immer sehr beeindruckend fand, war, man hat immer sofort die Information auch mitgenommen, wenn ihr eine neue Brand mit drin hattet. Das heißt also, gerade das ganze Thema auf dem Blog Informationen weitergeben war bei euch recht groß. Wie wichtig war dir von vornherein dieses Thema Storytelling?
Ist schon wichtig. Meinen Blog gibt es mittlerweile nicht mehr so richtig, weil der Josef, der ihn geschrieben hat, Richtig krasser Typ. Amerikanistik studiert und Philosophie. Der konnte natürlich schreiben wie kein anderer. Hat nur mittlerweile auch einen anderen Job und nicht mehr so viel Zeit. Deswegen, wir wollen ihn schon wieder relaunchen. Aber klar, es geht uns schon darum, gerade bei einem Shop wie Bonkers, der davon lebt, dass wir eben besondere kleine Marken haben. Ich meine, klar, du kommst bei uns rein, du siehst halt Nike SB, du siehst halt Adidas, du siehst halt Vans, du siehst New Balance Numeric, Carhartt, etc. Aber bei uns ging es ja schon immer darum, wir wollen was Neues haben. Wir wollen was haben, was du eben nicht an jeder Ecke findest. Und natürlich musst du dann auch den Leuten richtig erklären können, richtig erklären können, was ist das eigentlich für eine Marke, wo kommt ihr her, wer macht die eigentlich und warum ist das eigentlich gerade so geil?
Ja genau, warum habt ihr Bock drauf, die zu kaufen und warum habt ihr Bock drauf, sie zu verkaufen? Ne? Mhm. Was ist die Idee dahinter?
Ich meine, mittlerweile ist es natürlich nicht mehr so, dass ich jetzt jedes einzelne Teil persönlich anziehen würde. Mhm. Ich meine, meine Farbpalette an Kleidung ist eh sehr limitiert.
Lass mich raten, schwarz.
Ja, nah dran. Es ist weiß.
Genau.
Klar ist es schon so Sachen, dass ich jetzt mittlerweile eher andersrum an dem Punkt bin, wo jetzt zum Beispiel Kids auf mich zukommen und sagen, hey, ich finde die Marke geil, denk mal drüber nach. Das, was wir damals bei unserem Local Shop gemacht haben, nur dass wir eben sagen, wir wollen halt nicht so starr stehen und sagen, das ist alles kacke, sondern eben sagen, hey, okay, wir beschäftigen uns mal damit, gucken uns mal den Background an, den jetzt vielleicht ein Kiddie nicht so checkt im ersten Moment, sondern da sind wir da. Und dann formieren wir uns mal ein bisschen bei Bekannten weltweit so, ey, kennst du die eigentlich? Was hältst du davon? Und das ist uns schon sehr wichtig. Und dann muss natürlich auch die Story dazu passen. Also wir sind sehr, sehr selektiv in den Marken, die wir drin haben. Und dann, das muss schon mit unserer Philosophie übereinstimmen. Und wie gesagt, diese Philosophie wollen wir eben auch anderen Leuten dann mitteilen.
Was ist denn die Bonkers-Philosophie?
Eigentlich, die Bonkers-Philosophie ist so ein bisschen I don't give a fuck. Also wenn du unseren, wir haben mal eben einen grandiosen About-Text geschrieben, ich weiß nicht, ob du den jemals gelesen hast, der sehr selbstironisch war. Also ich meine, es ist Skateboarding, man darf das alles nicht zu ernst nehmen, sollte natürlich trotzdem eine gewisse Ernsthaftigkeit behalten, gerade wenn du eben ein Business führst, aber uns geht es echt darum, wir wollen jungen Sachen eine Möglichkeit geben, wir wollen, dass eben Skateboarding sich weiterentwickelt, weil ich bin der festen Meinung, Schildstadt ist der Tod und wir wollen eben wirklich einer derjenigen sein, die eben Plattformen bieten. Ob es jetzt sei, dass wir eben nur die Marke anbieten oder ob es jetzt sei, dass wir mit den Marken kleine Pop-Up-Events machen und halt wirklich die Marken oder den kleinen Marken, die es vielleicht in Europa oder wie auch immer einfach schwerer hätten, denen das so ein bisschen erleichtern, da reinzukommen, weil wir sind halt mittlerweile ein ganz guter Name in der Szene. Andersherum ist bei uns auch das Ding Qualität. Also wir machen jetzt endlich, wir hatten vor Covid eine kleine Kollektion, die komplett made in Germany war. Das lief damals über Behindertenwerke, weil meine Mutter Lehrerin auf so einer Schule war, die konnte da so ein bisschen Kontakte spielen lassen. Jetzt geht das leider nicht mehr, jetzt machen wir das in Portugal, aber trotzdem, uns ist halt sau wichtig, dass wir halt ein gutes Produkt anbieten und das halt eben nicht das 100. Gilden-Shirt ist. Ich meine, Gilden ist die größte Skateboard-T-Shirt oder die größte Skateboard-Textilfirma der Welt. Ich meine, natürlich haben wir trotzdem manche Marken drin, die auf Gilden drucken, ist halt so, aber uns geht es ja wirklich darum, was ist es für eine Marke und wir wollen neue Sachen zeigen und eben nicht auf diesen Standards, wie eben bei uns damals der Local Shop war, sitzen bleiben, sondern es immer weiterentwickeln.
Das Thema Boutique auch als Name ist ja durchaus ein Thema, was häufig in der Skateboard-Szene besprochen wird und so ein bisschen auch die Abkehr von so einem klassischen, da kriegst du halt Hardware, ein paar Schuhe und ein paar T-Shirts, Shop-Gedanken zeigt. Du hast auch ganz klar gesagt, nee, wir sind eine Skateboard-Boutique, spätestens auch, als ihr natürlich jetzt, korrigiere mich, vor 2 Jahren, glaube ich, in den neuen Laden gezogen
habt. November 23.
Ja, also jetzt vor nicht ganz 2 Jahren, 1,5. Führ uns nochmal so ein bisschen durch, so was bedeutet dir das, beziehungsweise was ist so der Gedanke dahinter, dass man sagt, nee, wir sind schon auch ein bisschen mehr als nur so ein Skate-Shop.
Na, es geht halt darum, wenn du so in den klassischen Skate-Shop reinguckst, was an sich ja per se erstmal nicht schlecht ist, ist der meistens vollgestopft mit Ware. Du hast halt wahnsinnig viele Produkte da und es ist einfach so ein, oft wird den Produkten gar nicht die Wertschätzung gegeben, die sie eigentlich verdient hätten. So, und uns ging es halt darum, wir haben wir hatten online gestartet und wir haben unseren ersten physischen Laden 2015 am Freitag, den 13. aufgemacht, im Februar.
So viel zum Thema I don't give a fuck.
Und es ging ganz klar am Anfang darum, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen einen schönen Laden haben und hatten da zum Glück den Ruben kennengelernt von Rider Friday aus Darmstadt, der auch Skater ist und eben teilweise Büros gestaltet oder auch Läden gestaltet Und der hat uns damals mit dem zu unterhalten und der hat uns da echt sehr geholfen und auch den Laden dann umgesetzt. Und uns ging es echt darum, wir wollten sowas machen, was eben so ein bisschen besonderer wirkt, den Marken wirklich die Wertschätzung auch gibt, auch die Fläche gibt, aber halt eben für sich selbst steht. Ich meine, ähnlich wie meine Farbpalette ist halt auch die Bonkers-Farbpalette. Unsere Läden sind immer schwarz-weiß oder sehr schwarz gehalten. Wir wollten das eben wirklich was Besonderes. Wir wollten, dass der Laden an sich schon für sich spricht und eben aus diesem, ich habe jetzt eben eine Kleiderstange, wo du gar kein T-Shirt mehr angucken kannst, weil alles so press aneinander hängt. Da wollten wir raus und wirklich sagen, hey, lieber weniger Marken, gut selektiert und das schön gemacht und halt vielleicht auch ein bisschen weg von diesen typischen Marken, die du halt überall findest. Natürlich riechst du bei uns im Hardware-Bereich auch Crooked Real Anti-Judy Deluxe Marken oder Zero Brett oder Baker Brett. Das sind alles gute Marken, nur im Textilbereich sagen wir eben, wir wollen das so ein bisschen was Besonderes da haben und ein bisschen selektiver und eben weg von diesem typischen. Und das war damals auch genau die Zeit dafür. Das hat der Civilist hat ja vor uns aufgemacht. Der hat ja, ist ja auch, geht ja auch in so eine Richtung. Und das war, glaube ich, auch genau so die Zeit. Lustigerweise ist dieses Boutique-Thema, wenn du es Boutique wirklich nennen möchtest, ich nenne es vielleicht auch mittlerweile einfach nur moderner Skate-Shop, ist halt ein sehr deutsches Thema. Das heißt, wenn du jetzt auf Europa guckst, nicht so stark vertreten wie in Deutschland.
Dann schauen wir mal kurz auf Europa. Du hast in Deutschland natürlich Civilist angesprochen, es gibt noch Lobby, es gibt Pivot, es gibt ganz, ganz viele andere Stores auch, international gesehen oder auch europäisch gesehen. Viele poppen ja genau dann in dem Moment auf, entweder wenn man halt in den Urlaub fährt und guckt, ne, was finde ich halt zum Beispiel in Spanien, in Frankreich, in England und so weiter, aber viele ja auch vor allen Dingen in den Momenten, wenn eine große Marke eine Collab macht, das ist dann häufig auch zum Beispiel Nike SB, wir haben es jetzt zuletzt gesehen mit dem Riot Store in Frankreich, erste Nike SB Collab, natürlich dann auch irgendwie so, ne, ein Ausrufezeichen in dem Moment, Leute kriegen das auf dem Schirm, genau. Was würdest du sagen, sind so deine Favorite Stores in Europa?
Also in Deutschland ist es ganz klar mittlerweile der Civi und der Lobby. Das sind aber auch natürlich Freundschaften, die wir dahin haben. Was jetzt nicht heißt, dass wir den anderen nicht cool sind. Also ich bin genauso cool mit einem Sword Right Now, mit einem Pivot, mit einem Iron Beast etc. Sprouters. Nur da ist so ein bisschen, glaube ich, das Verständnis von dem, was wir machen, noch mal ein bisschen anders. Sonst in Europa. Das Ding ist halt so. Ich brauche jetzt keinen Skate-Shop mehr, weil ich die Sachen selber halt kriege. So, bei mir sind es halt wirklich, wenn ich sage, ich habe da meinen Favorite-Shop, dann sind es eher so, weil ich die Menschen da so besonders gut gern mag. Das ist dann so ein Sepp von Riot, das sind dann eben die Welcome-Madrid-Jungs, das ist dann Lockwood oder ein Benji in Amsterdam. Lockwood ist ja Antwerpen. Das sind so die Sachen. Was ich am interessantesten finde, ist ja mittlerweile so Läden, die sich jetzt per se nicht mehr unbedingt als Skate-Shops ausweisen, sondern eher so C-Pod-related sind. Das ist dann so ein Wasted in London oder ein Bankrupt. Da passiert gerade relativ viel. Ich würde diese Shops aber per se nicht als Skateboard-Shops bezeichnen, sondern die haben halt auch ein paar Skate-Marken drin, vielleicht auch ein paar Bretter, aber ja. Die sind dann nochmal so das extremere Extrem von unserem Extrem.
Gehst du dann, ich meine, du warst jetzt die letzten Tage auch in Paris auf der Fashion Week, gehst du dann zum Beispiel auch zur Dover Street Market und guckst dir das an, weil das ist ja zum Beispiel vom Ladenkonzept echt absurd, das ist ja wie so ein Labyrinth aufgebaut, ganz vielen Röhren auch, über mehrere Stockwerke und auch mit so Kunstgalerien und Ausstellungsmöglichkeiten und so weiter. Also guckst du dir das dann auch an, so aus Interesse, wie ist so ein Store aufgebaut, was haben die da so hängen oder ist das für dich eher uninteressant?
Ich gucke mir schon an, auch wenn das Produkt jetzt natürlich größtenteils nicht für mich ist. Klar, wenn ich in London bin, gehe ich auch in Läden rein oder wenn ich, wie du jetzt sagst, in Paris. Ich fand den Dover Street Market in Paris nur ein bisschen zu verwirrend. Also das war mir ein bisschen so...
Ey, beim fünften Mal habe ich erst eine Ecke kennengelernt, die ich vorher noch gar nicht gesehen habe. Also so viel zum Thema Labyrinth.
Ja, ich bin die ganze Zeit in den Sackgassen gelandet, wo da gar nichts mehr war. Und ich so, hä, was ist denn... Also ja. Da fand ich so, gefühlt so, es ist ja an sich eine große Fläche, aber das hätte man jetzt vielleicht auch ein bisschen...
Ich glaube, das ist der arzige Gedanke von Paris, der da so ein bisschen mit reinspielt.
Hoffen wir es mal. aber ja, natürlich schaue ich mir sowas schon an. Aber wie gesagt, das Ding ist so mittlerweile... Die Marken, an denen ich größtes Interesse habe, entweder haben wir die schon selber im Laden oder ich kenne halt schon jemanden da oder kann mir das irgendwie so besorgen. Ich gehe nicht mehr zum Shoppen, aber ich gehe halt gerne hin, auch um neue Sachen zu finden. Und da ist in Paris halt so ein Starcow auch interessant, der ja auch Skateboard-related ist und dann teilweise auch Marken hat, die ich selber noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Oder wieder so Sachen hatte wie Draws, was es in Deutschland, glaube ich, gar nicht gab. Also Draws ist ja das alte DC. DC, Draws, Clothing. Für die, die es nicht kannten. Was ich ja wieder ganz geil fand, sowas wieder mal zu finden. Aber mittlerweile muss ich selbst sagen, ich bin so voll mit, ich weiß ganz genau, was für ein Produkt ich mag, gerade an Textil, bei Schuhen ist noch was anderes, aber wo ich dann genau sage, nee, ich mag den Pulli und den habe ich dann dreimal, weil ich einfach so gern trage, weil er mir halt eben passt.
Verstehe, was du meinst. Ist natürlich auch eine einfachere Möglichkeit, mit seinem eigenen Kleiderschrank zu arbeiten dann, wenn man einfach weiß, okay, ich muss nur reingreifen, das ist immer das Piece, was halt auch vernünftig ist am Ende des Tages.
Ja.
Skateboarding, gerade Skate-Shops, war natürlich immer ein riesiger Community-Gedanken. Ja? Du kommst in eine andere Stadt, die du nicht kennst, du gehst zum Skate-Shop, du hängst da rum, triffst Gleichgesinnte. Bei Sneaker-Stores ist es ähnlich. Ja? Man verbringt Zeit miteinander, man kann fragen, hey, wo gibt's das beste Restaurant, wo kriege ich meinen Burger, wo gehe ich heute Abend feiern oder wo muss ich sonst noch drauf achten? Mhm. Und man hat sofort halt eben, wie gesagt, Gleichgesinnte, also Community-Gedanke. Findest du, dass wir das 2025 immer noch haben und wie wichtig ist die Rolle eines Skate-Shops in diesem Konstrukt namens Community?
Also ein Skate-Shop ist halt der kulturelle Hub. Und wie ich ja vorhin schon meinte, Skaten ist halt das Schöne, du hast halt eben nicht nur eine Community, die Skateboard-Community, sondern die baut sich ja zusammen auf ganz vielen. Das war immer das Schöne an Skaten. Du hattest ja eben die Hip-Hop-Jungs, du hattest die Metal-Jungs, du hattest die Rock-Jungs, du hattest die Punk-Jungs, du hattest die Techno-Jungs. Und das mischt sich halt alles im Skate-Shop. Und natürlich, es ist bei uns definitiv noch so, wir haben auch den Laden so aufgebaut, dass wenn du reinkommst, vorne ist erstmal die Couch. Dann ist da ein großer Monitor, wo halt geile alte Skate-Videos laufen. Und die Leute kommen halt eben von außerhalb. Wir sind der erste Anlaufpunkt. Die gucken eben, hey, wo sind die coolen Spots? Wie ist denn da mit Security? Kann man da skaten? Ja, erst ab 18 Uhr und so weiter. Die freuen sich halt natürlich mega. Und die treffen natürlich auch andere Skater, weil die kommen halt zu uns vor der Session, trinken was oder nach der Session einfach nochmal zum bisschen auspowern und ein bisschen Shit-Talk machen im Skate-Shop. Das ist wahnsinnig wichtig. Sorry, meine Stimme nach den ganzen Paris, so, Kopenhagen.
Ich wollte gerade sagen, Woche Fashion Week, Woche, also beziehungsweise Fashion Week Paris, dann noch Kopenhagen.
Flugzeugluft und ganz schlimme Hotelluft. Ja, die macht sich bemerkbar.
Ist gut.
Nee, also das ist natürlich nach wie vor sehr wichtig. Das haben oft manche Marken gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie es in einem Sneaker-Store ist, aber in einem Skate-Shop ist halt wirklich so, du triffst halt Gott und die Welt und es kommen halt alle zusammen. Und da, ja, du hast halt eben einen Zusammenhalt, einen ganz anderen, weil du hast halt eben diesen gemeinsamen Nenner Skateboarding, du hast eine Aktivität zusammen und selbst Leute, die nicht skaten, ich meine, wie viele Leute aus der Streetwear-Kultur oder Sneaker-Kultur haben mal in einem Skate-Shop angefangen, weil sie als Kiddies mal Skateboard gefahren sind oder eben genau damals die Circas oder die Osiris-Schuhe haben wollten, die es halt eben in Skate-Shops gab. Ja, das ist halt eben der Eintritt für viele Leute. Und das ist, glaube ich, echt so mit das Wichtigste. Und das haben, glaube ich, ein paar Shops ein bisschen verloren, dieses Community-Ding. Also du brauchst natürlich eine Couch, aber das reicht nicht aus.
Was braucht es denn noch?
Es braucht das richtige Personal, das natürlich auch Skateboard fährt, was auch bei vielen Shops leider nicht mehr so der Fall ist. Du brauchst aber auch das Personal, wie gesagt, das muss ich halt beraten können, das muss aber auch den Vibe kreieren können im Laden.
Ich finde das spannend, dass du das sagst, weil ich sehe es genauso und ich habe mir mal von einem anderen recht großen Retailer mal auch erzählen lassen, dass sie im Hiring nicht mehr wirklich darauf achten, ob die Leute noch Ahnung von der Materie haben. Und dann dachte ich so ein bisschen, aber wenn ich doch da jetzt reingehe und was über Schuh XY wissen wollen würde oder sonstiges und ich spreche jetzt noch nicht mal von so richtig Deep Nerd Talk, sondern einfach, ne, kannst du mir noch ein paar Infos dazu geben und die mir nicht sagen könnten. Das wäre so ähnlich wie als wenn ich zum Friseur gehe und die Friseurin hat eine scheiß Frisur oder der Tätowierer hat scheiß Tattoos. Außer es sind geile scheiß Tattoos, ne? Aber da denkst du dir doch, warum sollte ich das jetzt tun? Wie bin ich da dann jetzt aufgehoben? Und ich fand diese Aussage so spannend, weil es für mich auch keinen anderen Grund gab, jemanden sonst dann reinzuholen.
Das ist halt die Frage, was du halt vorhast.
Und die Person sagte mir halt einfach so, nö, da achten wir gar nicht mehr drauf, ist uns egal. Ich will nicht mehr, oder wir wollen nicht mehr, dass das auf die Art und Weise so ist. Die Leute sollen halt zum Kaufen kommen. Und ich so, nee, das fühle ich nicht.
Ja, es gibt natürlich auch diese Läden, die sagen, ich will auch gar keine persönliche Beziehung mehr zu dem Kunden haben. Also, wo ich jetzt nicht möchte, dass eben der Angestellte mit dem Kunden super cool ist, weil dann könnte ja jemand Rabatte, das gibt es ja bei diesen ganzen Riesendingern. Ich verstehe den Gedanken, aber ich finde ihn per se falsch. Es macht halt, wenn dann nur Sinn, wenn du wirklich in so einer seelenlosen Riesengeschichte drin steckst.
Wer hat da Bock drauf? Also wer hat Bock auf sowas zu arbeiten? Das impliziert ja auch, dass da jemand in einem Store steht, der eigentlich gar keinen Bock auf die Materie hat.
Der könnte
genauso gut jetzt auch in einem Autoladen arbeiten oder in einem Juwelier oder was weiß ich.
So. Aber manche Leute machen halt einfach einen Job, denken, ist es vielleicht cool, in so einem Laden zu arbeiten. Hey, wie gesagt, ich verstehe es. Es ist nicht unser Ansatz. Aber wo willst du auch die ganzen Leute eigentlich herholen? Wenn du jetzt eben eine Riesenkette bist mit keine Ahnung wie viel Filialen europaweit, wo willst du eigentlich das ganze Personal herholen? Also du musst ja gezwungenermaßen dann irgendwie da drauf, vor allem wenn du halt kein kultureller Hub bist. Bei uns kommen die Leute andauernd an und fragen, hey geil, ich bin jetzt Student hier, ich fahre Skateboard. Kann ich bei euch arbeiten? Ich hätte so Bock, in einem Skateshop zu arbeiten. Und für uns ist das mittlerweile schon richtig schwer, weil wir natürlich gar nicht die Möglichkeit haben, jetzt jedem einen Job zu geben.
Ja, klar.
Aber ja, das ist ja bei uns nochmal was anderes. Wie gesagt, ich finde, bei so kleinen Shops ist es super, super wichtig. Leider sieht es auch nicht jeder so. Bei uns ist wirklich jeder, der im Shop arbeitet, fährt Skateboard oder kommt aus dem Skaten. Wie gesagt, ich selbst fahre ja mittlerweile recht wenig, weil ich so viel um die Ohren habe. Ab und zu bei uns noch die Minirampe. Aber mir ist es schon sehr, sehr wichtig, dass jeder, der da arbeitet, auch versteht, was wir machen, warum wir es machen und wofür wir es machen. Und wir machen es halt eben als Skateshop nicht nur, um Umsatz zu machen. Natürlich ist es ein großes Thema. Jeder muss Geld verdienen. Ich muss auch Mieten bezahlen, muss auch Geld da bezahlen. Aber wir machen es am Ende auch für die Kultur. Und deswegen haben wir jetzt auch gerade einen neuen Verein gegründet in Frankfurt, weil wir uns eben mehr um so Themen wie die Hauptwache, die jetzt umgebaut werden soll, kümmern wollen, dass da eben weiterhin kulturelle Räume für Jugendliche sind. Jetzt nicht unbedingt nur zum Skaten, aber so kriegst du die Leute mit rein. Du kannst dann mit Skateboard die Leute wirklich in die Städte wieder bringen, wo halt eben gerade fast jede deutsche Großstadt rumheult. Oh ja, unsere Innenstadt stirbt aus. Wir haben den 50. H&M da stehen. Sorry. Den 50. H&M da stehen oder C&A und haben keine Ahnung mehr. Ja, weil ihr dafür gesorgt habt, dass eben die Jugendlichen da weg sind. Natürlich ist es nicht immer geil, wenn da überall Jugendliche rumhängen und dann wird es auch vielleicht mal ein bisschen lauter, ein bisschen dicker, aber am Ende des Tages lockt es trotzdem Leute in die Städte. Ich kenne es noch von der Hauptwache, als ich da angefangen habe zu skaten. Ich glaube, 2002 war ich das erste Mal da. Da haben Leute wirklich auch verweilt, haben sich das angeguckt und fanden das geil. Und weil das einfach, es war eine Aktivität in der Stadt und nicht irgendwie am Stadtrand. Mhm. Und die lange, jahrelang haben halt Städte versucht, so, wir bauen jetzt so einen Skatepark mal so am Stadtrand, damit wir diese Leute loswerden. Und jetzt heulen sie halt rum, dass die Stadt leer ist. Und jetzt ist die große Agenda, wie kriegen wir das wieder hin? Und da ist Skateboarding halt ein Riesenthema.
Definitiv, ja. Für 2025 jetzt auch im Hinblick darauf, du hast ja jetzt schon viel erzählt, wie auch so der Transfer eines Skate-Shops hinzu, und ich bleib mal bei der Begrifflichkeit Boutique, funktionieren kann, dass man einfach auch ausgewähltere Marken kauft, nicht alles zuhängt, auch ein bisschen schaut, was passiert, sich natürlich auch selbst informiert oder auch Informationen von außen bekommt. Aber was ist dir für gerade für 2025 wichtig, wenn man über Bonkers spricht oder über Bonkers nachdenkt?
Mir ist es wichtig, dass die Leute wirklich verstehen, was wir machen. Also wie schon gesagt, es ist ein bisschen schwierig zu erklären, weil am Ende des Tages ist jetzt 25 nicht anders als andere Jahre. So, wir machen unser Ding, wir machen das Skateboarding, wie wir es sehen. Ich meine, wir sind natürlich eine Bubble von der Bubble von der Bubble. Das darf man jetzt auch nicht vergessen, ich kann jetzt nicht für komplett Skateboarding sprechen, weil bin ich nicht, kann ich nicht. Und es kann jetzt sein, dass zum Beispiel in einer Stadt wie Berlin oder ich habe in München, das ist schon ein ganz anderes Thema ist. Ich kann halt dafür Frankfurt sprechen und für so ein bisschen die Leute, die wir halt von außerhalb kennen, wenn man sich da austauscht. Aber mir geht es einfach darum, Skateboarding wirklich die Wertschätzung zu geben, auch gerade im Retail-Bereich, die es eigentlich verdient hat. Weil ich habe oft eben die Diskussion nach dem Motto mit Leuten, ja, ist ja nur ein Skate-Shop. Und gerade jetzt, wo wir halt eben anfangen, ein bisschen mehr Lifestyle anzubieten, dass wir jetzt bei New Balance und bei Essig schon die Lifestyle-Schuhe drin haben, weil das eben die Skater auch gar nicht tragen. Das war damals gar nicht der Fall, als ich aufgewachsen bin. Und da ist dann eben echt diese Agenda für mich gerade so ein bisschen zu zeigen, hey, ein Skateshop ist Kultur, ist ein kultureller Ort. Es ist nichts Gestelltes. Nicht jetzt wie, keine Ahnung, ein Laden jetzt so einen auf, ich mach mal hier was mit dem DJ, was ich was. Nein, die Kultur findet immer im Skateshop statt. Und das mehr zu, dafür mehr Sensibilität zu bekommen oder mehr Verständnis.
Für wie stilprägend hältst du Skateboarding 2025 noch, wenn man sich generell Subkulturen, Popkultur und auch Mode anschaut?
Wie meinst du genau stilprägend?
Man hat ja früher mal gesagt, alles was cool im Skateboarding ist, schwappt irgendwann in andere Bereiche über. Beispiel Baggy-Hose.
Ja? Ja.
Oder auch andere Sachen, Hoodie und sonstige Geschichten. Da ist halt auch natürlich Surfkultur mit bei, es ist viel Hip-Hop bei und so, aber es ist natürlich auch immer eine große Mixtur. Trotzdem war Skateboarding eigentlich immer Skateboarding war immer das, was man sich angeschaut hat, wenn man wissen wollte, was der heiße Scheiß.
Ja, Skateboarding ist ja nach wie vor, wenn du überlegst, von diesen ganzen Extremsportarten, wenn du jetzt, du hast Surfen erwähnt, Snowboarden, BMXen, Inlineskaten erwähne ich nicht. Sorry, musste sein. ist Skateboard ja die einzige Subkultur, die es halt geschafft hat, wirklich Marken zu kreieren, die auch größer außerhalb getragen werden. Natürlich hast du so ein Quicksilver, was eigentlich aus dem Surfen kommt. Das ist vielleicht so die einzigste, also eine der einzigen wenigen Surfmarken, die wirklich bekannt sind. Boah, dieser Hals. Aber klar, Skateboard hat es halt geschafft, auch außerhalb stattzufinden und das im größeren Stil. Mhm. Und du musst bei Skateboard immer davon ausgehen, es ist eine Art Gegenkultur. Also gerade in dieser Bubble von der Bubble von der Bubble. Du hast halt, du kannst im Skateboard schon so ein bisschen absehen, was wird so in den nächsten Jahren in Lifestyle kommen. Weil es eben, du hast dann eben jetzt gerade extrem die Baggy gehabt. Die Szene haben die ganze Zeit wieder Baggy getragen, weil einfach, die hatten keinen Bock rumzulaufen, wie jetzt jeder andere Typ irgendwie in der Stadt. Und dann war es so, okay, ich gehe jetzt wieder auf eine Baggy, macht ja eigentlich auch voll Sinn, ist viel breiter, ich habe viel mehr Luft und Bewegungsfreiheit. Und das ist dann eben im Mainstream gelandet. Genauso wie die Bulky Shoes. Die Skater hatten die Bulky Shoes, es kam wieder im Mainstream. Ich meine, der Campus 00 ist eigentlich ein alter Skateschuh. Also leicht abgewandelt natürlich, aber dieser ganze Bulky-Trend kommt aus dem Skaten, weil es da auch eigentlich Sinn gemacht hat, einen Bulky Schuh, vor allem für damalige Verhältnisse, wo du jetzt noch nicht die Technologien hattest wie heute oder die Materialien. Skaten wird definitiv oder prägt, ist nach wie vor eines der prägendsten Dinge in Streetwear und selbst in Mode. Jetzt schau dir Virgil Abloh an, schau dir Pharrell an, die jetzt per se keine Skater sind, aber sich natürlich sehr stark an der Skateboard-Kultur inspiriert haben, weil das halt eben was Urbanes ist. Die Trends entstehen halt eben nicht unbedingt von außen, dass irgendeine Marke sagt, ich will jetzt aber, dass das wieder Trend wird, wie es jetzt vielleicht mehr in einem Sneaker- oder Lifestyle-Bereich ist. Skaten entwickelt sich organisch eben auch, weil die Leute anders sein wollen. Und natürlich ist es dann halt so, du hast dann diese coolen Skate-Kids oder vermeintlich coolen Skate-Kids, die laufen dann so rum und man sieht die halt. Man sieht die halt in der Stadt und dann kommt natürlich irgendwann mehr in den Mainstream. Und dann ist im Mainstream, dann sagen die, aber die Skater wieder, jetzt hat's ja jeder, jetzt will ich nicht mehr so aussehen. Ich sehe es jetzt bei den Skatern zum Beispiel, es wird viel, viel metaliger wieder. So, ich sehe jetzt aber Marken, die auch wieder ein harter Kram benutzen. Ich sehe jetzt auf einmal wieder Skater mit irgendwelchen Metal-Patches oder Punk-Rock-Patches auf den Hosen. Muss man aber auch immer aufpassen, habe ich auch schon den einen oder anderen gesagt, dass er sich mal bitte informieren sollte, was das genau für eine Metal-Band ist, die er da gerade auf der Hose hat.
Manchmal nicht ganz verkehrt.
Ja, aber dafür sind wir ja auch da als Skate-Shop so ein bisschen auch so aufpasse. Aber ja, wie gesagt, es ist halt so, also liegt es halt vor und ich glaube auch ganz ehrlich, dass jetzt in Zukunft wieder sowas kommen wird. Es wird definitiv aufs Slimmer gehen, das wird noch ein, zwei Jahre dauern, aber dieser Dylan Reader-Trend, den wir, wann war das? 2015? Alles wieder so ein bisschen schicker.
Boah, lass mich kurz überlegen, Dylan Reader, wann war das denn? Ich weiß, der ist noch eine Session in Berlin 2011 oder 12 gefahren und da hatten auf jeden Fall alle echt richtig Bock auf slimme Hosen.
Super, ich hab Wasser abgetropft.
Das sieht ja keiner. Dass die Hosen enger wurden, die Schuhe slimmer, ne? Also dieser damalige Gravis.
Genau, die Gravis-Geschichte.
Schon irgendwie Herrenlederschuh, auch ohne Laces und solche Sachen. Also ja, Mode ist natürlich auch Wellen. Mhm. Ja, das heißt, kommt und geht und manche Trends halten sich länger, manche ein bisschen kürzer, aber ich kann mir auch vorstellen, abseits davon, dass ich auch mit vielen anderen Leuten schon gesprochen habe, die Ähnliches sagen wie du, dass Hosen jetzt auch mal wieder enger werden.
Also die Baggy ist so lange nicht vorbei, ja, wenn ich so auf TikTok gucke und dann so irgendwelche Wannabe-Influencer sagen und die einfach, keine Ahnung, einfach nur irgendwelche Sachen haben, um Klicks zu bekommen, ja, die Baggy ist vorbei. Nein, die Baggy ist noch lange nicht vorbei. Die Baggy wird auch nicht verschwinden.
Es wird sich ja auch beides halten können. Ja, aber dass es der reine Fokus nur auf die eine Sache ist, und das ist ja auch das Schöne im Sneaker-Game, es verschiebt sich dann halt eben auch nur eine größere Palette. Aber auch zum Beispiel sowas wieder wie Jeansjacken, Lederjacken, solche Geschichten, ja. Ne? Du sprichst von Patches, Buttons, sowas halt auch, ne? Dass man wieder so ein bisschen diese Zeit hat, ne? Die gute alte Pistrunks-Zeit vielleicht
auch. Auch ein bisschen mehr DIY da drin. Das soll einfach selber deine Sachen veredelst oder abwetzt. Wie gesagt, ich glaube, das ist so das nächste Ding jetzt erstmal, was jetzt gerade in der Superspitzen-Skateboard-Szene abgeht. Auf Dauer, glaube ich, wird es zu Delvina wieder kommen, wo dann ja theoretisch ein Vans oder ein Converse wieder relativ stark sein wird. Bei Vans hoffe ich halt, dass sie die Kurve ein bisschen kriegen. Die haben ja gerade so, die sagen zwar noch viel Skateboarding, aber gefühlt kommt nicht so wirklich viel an. Aber da hoffe ich mir wirklich, dass da ein bisschen mehr passiert. Aber wie gesagt, es sind ja immer Wellen und das ist halt wirklich so, du siehst bei Skaten oft im Vorfeld, hey, das ist das Ding, was in 2-3 Jahren im Mainstream ist. Und das war jetzt über Dekaden immer so. Natürlich nicht jeder Trend. also das kann man jetzt auch nicht sagen, dass Skateboarding alles vorlebt. Aber wenn du jetzt mal wirklich zurückguckst, seit den 90ern, teilweise schon seit den 80ern, die Skater waren halt die coolen Kids und natürlich haben sie halt irgendwann die anderen Leute so angezogen wie Skater. Guck dir die ganzen alten College-Comedy-Shows an, da war immer irgendwie, die Skater waren so die coolen Bad Boys und jeder wollte mit den Skatern rumhängen. Bei mir war es leider anders, als ich in der Schule war. Da waren die Fußball die coolen Jungs und Skater haben eigentlich alle gehasst.
Ja, Deutschland halt auch.
Ja, wir haben auch jeden Tag kam stinkend und schwitzend in die Schule und hatten jeden Tag die gleichen Sachen an und haben Scheiß drauf gegeben, weil wir einfach nur skaten gehen wollten. Und aber wie gesagt, Skateboarding setzt Trends und das ist halt, glaube ich, auch für viele Marken jetzt interessant zu sagen, hey, vielleicht sollte ich mit ausgewählten Shops zusammenarbeiten, weil halt eben auch vor allem jüngere Leute kommen. Ich meine, bei uns hängen teilweise 12-Jährige im Laden rum, die halt natürlich dann auch von uns mitbekommen, was wir cool finden und die adaptieren das natürlich.
Und das ist natürlich auch anders. Mal New Balance oder mal Essex oder auch Dinge, die man halt eher aus einem Sportswear- oder Lifestyle-Segment sieht wahrscheinlich. Ne?
Und ich glaube, gerade das Sneaker-Thema ist halt immer größer im Skateboarding, weil als ich aufgewachsen bin mit Skateboarding, war es so, ich hatte ein Paar zum Skaten, ich hatte ein Paar zum Laufen. Weil ich natürlich auch nicht so viel Kohle hatte, heute haben natürlich Kids viel mehr Kohle als damals. Aber wenn sobald das Skatepark durch war, also richtig durch, nachdem da irgendwie Heißkleber und Schuhgu und alles Mögliche draufgepappt wurde, damit der Schuh so ein bisschen länger hält, hast du dann den Laufschuh genommen, weil er dann schön weich gelaufen war. Damals waren die Sohlen ja noch dicker, das waren nicht so toll vulkanisiert oder so schmalere Kapsolen, sondern nee, das waren richtige Klötze, kennst du ja. Und hast du den Laufschuh zum Skaten genommen, damit er weich war. Und dann hast du dir ein neues Paar Skateschuhe zum Laufen geholt, dass du die parallel wieder einlaufen kannst. Heute ist es so, wenn ich in Paris oder in Kopenhagen auf irgendwelchen Events war oder in London, die Skater tragen nach der Session halt eben einen New Balance Lifestyle Schuh oder einen Essex Lifestyle Schuh. Und genau das versuchen wir halt auch mit unserem Laden darzustellen. Also sprich, wo ich ja vorhin meinte, wir wollen die ganzen neuen Sachen da reinbringen. Wir wollen natürlich auch die Szene repräsentieren. Wenn wir dann sagen, hey, unsere Leute tragen organisch die Sachen, ohne dass wir die jetzt aufgezwungen haben, sondern kommen von alleine auf den Trichter. Ich hätte ganz gerne mal so einen New Balance Schuh. Dann will ich den natürlich auch anbieten, was jetzt eben New Balance hilft uns da sehr, was eben auch sehr geklappt hat. Auch mit Essex starten wir jetzt dieses Jahr. Bin ich auch sehr happy drüber. Aber ich will eben die Sachen auch anbieten und wirklich die Szene repräsentieren. Und für die Marken ist natürlich interessant, wie ich vorhin schon meinte, wir sensibilisieren halt viel, viel früher junge Kids eben für solche Produkte, die sich das vielleicht noch gar nicht leisten können, aber dann eben drauf sparen, das haben wir extrem oft bei den Marken. Die sparen dann eben drauf und haben dann Bock drauf und schätzen das Produkt viel mehr wert. Und ob die jetzt ihr Leben lang Skateboard fahren oder nicht, sei es mal dahingestellt. Aber das ist halt ihr Einstieg in Streetwear und Sneakerkultur. Oder in Streetwear und Sneaker generell. Und das darfst du eben nicht unterschätzen, weil das ist, glaube ich, für den reinen Streetwear- oder Sneaker-Store ein bisschen schwieriger, weil eben da, klar, haben da manche auch eine Couch und so ein bisschen Hangaround-Spot. Aber es ist nochmal was anderes, als wenn du in den Skateshop gehst, wo du dich dann wirklich zu Hause fühlst und ernst genommen fühlst und auch vielleicht mal so einen kleinen Safe Space, um es modern zu nennen, oder Rückzugsort hast.
Kommen wir mal von diesem einen Moment des Safe Spaces zu einem, der ja durchaus bei vielen Leuten auch für Kritik gesorgt hat. Du hast es eben schon angesprochen, Virgil Abloh, auch Pharrell Williams, Louis Vuitton. Da ist ja mittlerweile sehr viel Skateboarding, nicht nur in der DNA, sondern auch in der Kollektion. Also die Schuhe sind ausgewiesen fürs Skateboarding, zumindest werden sie so gebrandet. Skateboard P, also Pharrell Williams, sagt ihr selbst, ne? Aus welcher
Ecke er kommt. Jetzt haben wir ja auf Instagram das Skateboard-Account, ist ja von Pharrell und Louis Vuitton.
Genau. Und dazu dann natürlich, ich meine, über die Decks brauchen wir jetzt vielleicht nicht sprechen. Die sind wahrscheinlich eher Sachen, die man sich in die Wohnung stellt oder hängt, als dass man wirklich darauf fährt. Aber wie gehst du damit um, jetzt gerade auch aus einem Blick einer Core-Szene? Ist das cool, weil es irgendwie nachvollziehbar ist? Findest du es irgendwie sympathisch? Oder ist es was, wo du ähnlich wie vielleicht, da können wir auch noch gerne drüber sprechen, Olympia, wo du sagst, das ist mir zu viel?
Also, ich verstehe, dass die Marken es machen, weil es eben gerade in diesem Luxussegment ist, so, okay, du hast halt eben deine reichen Kunden, aber du willst natürlich dann irgendwie auch noch mehr und noch mehr und auch noch mehr. Das ist natürlich so eine Entkapitalisierung. Ich finde, dass sie es machen. Ich finde es auch irgendwie geil, wenn ich dann sowas sehe, dass ein Lucien Clark einen Louis Vuitton-Schuh kriegt. Ich finde es aber dann komisch, wenn der Schuh eigentlich mit einem Schriftzug Lucien Clark rauskommt, dann kommt er aber auf den Markt mit Louis Vuitton und dann steht mit dem Text nur noch designed von einem, ich glaube, es war so von einem Bekannten von Virgil Abloh oder in Zusammenarbeit mit einem, und so der Name gar nicht mehr erwähnt wird. Weil natürlich der Louis Vuitton-Kunde, Lucien Clark, wer ist das? So, weißt du, der hat da gar keinen Bezug dazu.
Ja.
Ich verstehe, dass sie es machen. Ich selbst habe auch Sachen von Luxusmarken, aber natürlich nicht aus dem Skateboard-Ding, sondern wenn ich sage, ich will jetzt mal irgendwie was Schickeres haben für einen anderen Anlass. So, ich bin jemand, der sagt lieber, ich kaufe was wirklich Gescheites, anstatt jetzt zu sagen, ich kaufe jetzt irgendwie billig was. Aber das ist am meisten da, wo du gar nicht drauf siehst. Hui. Wenn du gar nicht drauf siehst, was es ist. Weil ich eben nicht so der Logo-Typ da sein möchte. Aber ich verstehe diesen Ansatz. Ich meine, Pharrell hat ja schon immer Skaten supported. Der war ja schon immer irgendwie da mit drinne, mit Ice Cream Shoes damals auch. Wir haben ja Ice Cream auch wieder drinne. Die haben auch ein Skate-Team. So, das finde ich okay. Louis Vuitton war jetzt langsam das Gerücht, dass sie ein Skate-Team machen. Ich meine, ich gönne es jedem, der da die Chance hat mitzuspielen, weil es gibt so viele Millionen Skater auf der Welt und alle träumen davon, gesponsert zu sein, davon leben zu können. Und da brauchen sie halt irgendwie den 5. Energy-Drink-Sponsor eigentlich, um die Miete zu bezahlen. Und dann sage ich mir so, hey, wenn da die Möglichkeiten sind, ich würde dich niemals verfluchen, das zu machen. So, weil, Alter, du kannst von deiner Leidenschaft leben. Geil. Ich finde es nur halt natürlich als Marke, ich finde es so ein bisschen daher gefaked und weiß ganz genau, dass in 2-3 Jahren ist dann wieder was anderes und dann werden die Leute natürlich alle fallen lassen. Das ist so ein bisschen, ich finde es halt sehr aufgesetzt.
Und das Thema Olympia?
Da gibt es für mich so 2 Punkte. Natürlich, ich habe ja vorhin erwähnt, dass wir jetzt einen Verein gegründet haben. Wenn du jetzt mit der Stadt sprichst über Skateparks oder Möglichkeiten in dem Innenstadtbereich Skateboard zu fahren oder eine Skatehalle, die wir in Frankfurt nach wie vor nicht haben, ist es für mich sehr praktisch. Kann ich natürlich sagen, guck mal hier, wir sind hier olympische Sportart, Deutschland Olympiastandort und bei Olympialandkreis Frankfurt ist es da, glaube ich, sogar.
Ja, ich glaube tatsächlich.
Ich glaube, die sitzen da. DFB sitzt da und irgendwie, ja, Olympia, glaube ich. Also Deutschland, der deutsche, wie auch immer die das genau heißt. Wir sind ein Standort, wir brauchen natürlich die Möglichkeiten für die Athleten, auch im Winter da irgendwie performen zu können und im Training zu bleiben. Dafür nutze ich das halt. Ich persönlich gucke es mir nicht mal an. Ich finde es so, klar, die Olympischen Spiele machen das jetzt, weil die halt eben jüngeres Publikum haben wollen. Und es ist auch krass, dass da performt wird, aber das ist für mich Sport.
Ja, ja, ja.
Und Skateboarding ist für mich eine sportliche Aktivität, aber eher ein kulturelles Ding.
Ja.
Und das ist der Unterschied. Ey, wenn da jetzt irgendwie einer gewinnt und dann die Kohle draus kriegt und alles geil, dann ein neues Sponsor kriegt, wie auch bei den Fashion-Ding gesagt, mein Glückwunsch. So, alles cool für dich. Aber du bist da für mich einfach ein Sportler. Du trimmst dich darauf eben hin und du hast halt die Individualität, die eigentlich Skateboarding hat. Du hast so eine riesen Auswahl an Trickmöglichkeiten. Du gehst in eine Stadt, machst eigentlich irgendwas zu deinem Skatepark oder zu deinem Skatespot, das ja für architektonisch gar nicht gedacht ist, aber du eroberst dir die Stadt halt. Und das ist halt, damit Olympia ist für mich wirklich so, ich sehe ja jetzt schon die ersten Kids, wir waren mal irgendwie im Park, wo eine Mutter dann so ihre Tochter anschreit, weil die den Trick irgendwie nicht so schnell geschafft hat.
Wirklich?
Und dann so, wo die halt wirklich jetzt die Eltern anfangen, die Leute zu trimmen. Und das war immer das Schöne. Deswegen bin ich Skateboard gefahren und hab nicht Fußball gespielt, weil ich konnte mein Ding machen. Ich hatte zwar meine Crew, aber ich konnte mein Ding machen. Ich konnte die Tricks üben, die ich wollte und nicht die Tricks, die jetzt irgendwie bei Olympia mehr Punkte kriegen. Oder klar bin ich auch mal in Contest mitgefahren und ein Contest ist aber für mich mehr so ein Community-Ding. So, ob ich da jetzt gewinne oder nicht, hat mich nicht gebockt. Es war einfach cool, sich mit den Leuten zu treffen, auch gerade aus anderen Orten mal wieder und was gemeinsam zu machen. Und ja, aber es ging ja nie um dieses, ich muss jetzt gewinnen, ich bin ja, natürlich gibt es diese Leute auch. So. Aber das war im Skaten immer so eine Art Nebensache. So genauso wie ich einen Tampa Am gucke. Klar wollen da Leute gewinnen, aber man freut sich auch für den anderen. Und das ist bei Olympia ist wirklich so dieser Kampfgeist so ein bisschen zu viel. Und es hat auch, glaube ich, einigen Marken nicht so gut getan in der Szene, weil es halt eben, natürlich guckt, gibt es so random Leute, die jetzt vielleicht die hätten gar nicht kennen und die gucken sich das an und finden das irgendwie cool. Aber so in der Skipper-Szene ist es, würde ich behaupten, zumindest in meiner, mit den Leuten, mit denen ich rede, mit meiner Bubble, die ja mittlerweile auch, wie gesagt, wenn ich auch woanders bin, mit Leuten rede, ist es so, ja, I don't give a fuck. So, und das ist genau das Ding. Es gab eben Marken, die da, leider auch Nike, die da eben zu viel Energie reingesetzt haben. Das hat Adidas eigentlich ganz gut gemacht. Adidas hat das, die müssen, die ganz große Sportfirmen müssen da natürlich teilhaben. Die müssen da mitspielen. Aber so ein Adidas hat zum Beispiel gesagt, okay, wir machen da ein kleines Event. Das ist aber jetzt kein großer Fokuspunkt. Wir machen so eine kleine Linie, so an 4 Modellen, da steht kein Olympia drauf. Aber das ist aber das sind die Olympia Colorways, die haben halt deren Sportler da an. Während Nike ja wirklich ankam, nein, wir müssen das so und so und riesig aufblasen. Und dadurch haben die war extrem viel Authentizität bei vielen Leuten verloren. Wo dann auch wieder irgendwelche Olympia-Trikots bekommen haben. Wo wir dann sagten so, Alter, klar, die hast du irgendwie, die Trikots hast du irgendwie verkauft. Die ersten waren noch cool, die waren ja vom Para. Die zweiten waren, wie hieß die nochmal? Fährt eigentlich für Converse. Alexis Sablone.
Ja.
Ja.
Die auch das Package schon gekriegt hat mit dem Converse und dem SB Dunk.
Genau, wo ich mir aber so denke, so, ey, die Frau ist eine Architektin. Warum wird die jetzt aber mal ein Design gesteckt? So, natürlich, Architektur ist auch Design, aber die ist kein Textil, die ist keine Grafikerin, die ist jetzt, weißt du? Das war natürlich auch diese Nike Female Agenda, die da extrem war, aber dann so kriegen wir auch immer irgendwelche Latzhosen in den Laden. Und ich mir so, halt, wie soll ich denn diese scheiß Latzhose verkaufen? Das zieht doch keiner an. So. Aber da wurden wir wirklich, das war ja als Quickstart, das wurde uns einfach rangeliefert, ob wir es jetzt haben wollten oder nicht. Mhm. Und das ist so das Ding. Und das spielt das gerne mit als Marke, aber übertreibt es halt nicht. Also wie gesagt, ich verstehe da voll, wenn die großen Marken da mitspielen. Vans hat noch nicht mitgespielt, weil ja Vans da auch nicht so präsent ist. Also die haben jetzt zum Beispiel, wenn du da jetzt irgendwie aus Australien kommst, musst du ja Essex-Trikots tragen. Wenn du da aus Japan kommst, kriegst du Nike, aus USA kriegst du Nike, Deutschland ist Adidas. Dann war zwar die Schuhe egal. Aber Vans hat ja zum Beispiel da nie so Apparel für gemacht oder was ich weiß, weil die ja gar kein Land sponsoren können oder wollen oder wie auch immer. Also ist auch egal. Aber diese so komplett da rein übertreiben, das tut nicht gut. Und wieder bei Adidas, man hat es auf Instagram gesehen. Das war cool. Aber bei Nike war es halt so, du musst jetzt, Olympia ist super, Olympia ist geil. Und so, nein, ist es nicht. Macht es gerne, ihr habt eure Athleten, ihr habt euren Nigel Houston. Macht das gern, aber dann spielt's mit denen. Dann guckt euch an, vielleicht soll ich dieses Olympia-Zeug dann wirklich in den Sportladen packen. So, dann kriegen die jemand mal ein SB-Produkt, wie auch immer. Uns könnt ihr von mir aus auch die Schuhe geben, wenn es ein cooles Thema ist, weil die Schuhe waren ja wirklich gut, aber dann, ich brauche keine Trikots. Hm. Also, klar, wenn jetzt mal eine Skateboard-Marke oder mal so ein Trikot macht, was dann im Skateboard-Design hat, alles cool, aber ich brauche keine Olympia-Trikots.
Hm, verstehe den Punkt auf jeden Fall. Du hast es gerade schon angesprochen, Nike SB hat ganz, ganz viel rund um Olympia letztes Jahr in Paris gemacht. Es gab natürlich auch so Kollaborationsideen, wie zum Beispiel Valentinstag, Stadt der Liebe Paris, Paris, Olympische Spiele kommen und so weiter und
ja,
so fort.
Das ganze Jahr war ja Paris.
Genau, da war ja ganz, ganz viel los. Ich würde gerne noch mal einen Schritt weiter zurückgehen zum Thema Nike SB. Wenn man sich überlegt, dass wir so 2004, 2005, 2006 eine ziemlich große Hochzeit rund um Nike SB hatten, mit unter anderem dem Pigeon von Jeff Staple oder dem Diamond Supply Tiffany, dem Stussy, einem Dunkel und so weiter und so fort, flachte der Hype dann ja so Richtung 2011, 12, 13, Blue Box Era so ein bisschen auch ab, auch Golden Box Era. Es war nicht mehr alles direkt ausverkauft, viele Sachen im Sale, aber auch eben natürlich ein Moment, wo Leute auch wieder einen stärkeren Berührungspunkt mit sowas haben konnten, weil es stand ja nun mal eben auch im Laden rum. Und dann gab plötzlich das Jahr 2018, 2019 und dann 2020 und das Ding ging durch die Decke.
Ja.
Ich würde gerne einmal auch mit dir, weil es ja eben schon 2018 so war, Nike SB-Account bei euch, ihr habt Sachen verkauft, mal so ein bisschen anhand von 1, 2, 3 Modellen durchgehen und mal so ein bisschen auch deine Meinung dazu abholen, wie du das Ganze wahrgenommen hast. Und starten würde ich ganz gerne mit eigentlich einer, tja, fast schon langweiligen Idee, die Nike SB hatte, um Nike SB zu retten, und zwar die Leute zu kontaktieren, die ja schon mal ein paar Hits geliefert haben, und denen zu sagen, hey, damals hat das doch gut funktioniert, mach doch einfach nochmal. Unter anderem mit dabei Diamond Supply. Nick Tershey hat die Möglichkeit bekommen, gleich 3 Colorways zu designen, und zwar einmal einen schwarzen, den weißen, der Skate Shop Only war, und dann halt einen gelben Friends and Family, den ich leider jetzt an dieser Stelle nicht habe. Charakteristisch natürlich bei diesem Schuh eben auch klassische Tiffany Blau, was in dem Fall jetzt hier als Velcro-Strap hinterlegt ist, und natürlich auch dann diese Velcro-Straps, die du abziehen konntest. Also eben auch etwas, wo man gesagt hat, das war schon mal da, jetzt kommt's wieder, ist aber ein bisschen anders.
Mhm.
Wie hast du das erlebt, als dieser Schuh released wurde? Auch natürlich, was Jeff Staple dann machen konnte mit dem Pigeon, den es dann auch nochmal in Schwarz gab, oder auch als Panda Pigeon. Was war das so? War das so ein Kickstart damals?
Also man muss natürlich sagen, Nike SB lief damals schon davor. Auch ganz gut. Ich habe davor auch schon ein paar Dunks. Das lief schon.
Ja gut, und
aber Janoskis, Janoskis
wollen wir mal außen vor lassen.
Genau.
Das Ding war ja zwischenzeitlich mal der bestverkaufteste Nike-Schuh überhaupt. Also,
ich weiß nicht, ob Nike war bestverkaufte Skate-Schuh weltweit. Wie
das,
auch immer.
Das war Wahnsinn, ja, ja.
Also,
aber so das Thema rund um so Nike SB-Hype, das gab es in dem Moment nicht so stark, wie es jetzt dann auch in dem Laufe der Zeit.
Ja, klar, das kam natürlich dann mit der Zeit extrem wieder zurück. Und man muss überlegen, wenn man so ein bisschen die Historie von SB anschaut, war ja der Dunk immer ein Riesenthema. Und das Gute war halt immer, dass Nike SB immer kreative Leute dran gelassen hat. Natürlich, jetzt ein Diamond ist eigentlich eine Skateboard-Hardware, also die machen ja eigentlich Schrauben. Ging ja darum, dass er damals ein Team machen wollte mit all seinen Homies, aber die alle Sponsoren hatten. Und da hat er gemeint, ich mache jetzt einfach Schrauben.
Shoutout an Shorties übrigens auch. Die haben ja auch als Schraubenbrand angefangen.
Und ja, dann erst Schrauben und dann Bretter.
Ja, und dann Jetmasker.
Und dann nicht mehr Jetmasker.
Peter Smolik.
Oh, Peter Smolik war ja. Oh, das ist immer auch noch so als Topskater mit der.
Hätte ich ehrlicherweise sogar mit gerechnet, dass das deine Antwort gewesen wäre.
Ey, es gibt halt so viele. Ja, Digga, ich kann nicht alles wissen. Also auch nicht mehr alles im Kopf haben. Das ist so.
Nee, und sich zu entscheiden ist auch voll schwer. Also von daher, ich bin froh, dass du die Frage nicht an mich zurückgestellt hast, weil das.
Achso, können wir ja mal machen.
Ich überlege mir mal was. Aber lass uns erstmal kurz über Nike SB sprechen.
Also, nee, also ich fand es natürlich ganz cool, weil das waren natürlich auch die richtigen Leute am Drücker. Ich glaube, da war der Pelle auch schon wieder da. Pelle Porsche ist ja, war damals ja, ich weiß gar nicht, wie die Position genau hieß, aber auf jeden Fall super krasser Typ. Der hat halt das Ding zurückgebracht. Ich finde es auch vollkommen legitim zu sagen, hey, wir wollen das Produkt wieder pushen. Wir holen uns die alten Leute wieder rein, solange es halt nicht genau das gleiche Produkt ist. Also das war ja schon der erste SB mit Velcro-Strap und einfach das Thema war halt super gemacht. Und da hat Nike natürlich auch die Shops großartig supportet, indem sie gesagt haben, hey, wir haben so einen Colorway, den gibt's nur bei euch, den gibt's nicht in der Sneakers-App und den gibt's nicht irgendwo anders. Das machen sie heute noch so mit dem Orange-Label-Pack ein bisschen, aber das ist leider nicht mehr so interessant, leider. Ja, weil es
eigentlich nur noch Colorways und eine Gamsole sind, ne?
Genau, und du hast immer die drei Schuhe, wovon dann zwei eigentlich keiner braucht. Nee, aber das war natürlich eine großartige Zeit. Also für uns so das erste Mal, wir hatten da vorher natürlich auch schon Non-Skate-Kunden, weil der Skate-Shop lebt eben auch von den Non-Skate-Kunden, weil der Skater kommt natürlich auch oft rein so, ey, was ist denn gerade im Sale so, ich brauche einen günstigen Schuh, ich brauche ein günstiges Brett, ich habe mein ganzes Geld für ausgegeben.
Das soll es geben.
Aber das war natürlich auch für uns aber nochmal das Ding, wo wir erstmal lernen mussten, mit umzugehen, dass aber mal Leute bei uns im Laden gepennt haben und dann richtig drauf ausgerastet sind. Und das fand ich halt sau interessant. Weil natürlich hatte die Skater Bock drauf. Die hatten ja davor auch schon Bock auf den Dunk. Der Dunk lief ja schon. Nur oft hatte ja Nike dann diese dünne Zunge, diesen Dunk Decon oder den iShot Wear Dunk etc. gemacht.
Furchtbar.
Ich weiß noch, mein erstes Nike-Meeting, wo ich dann super nüchtern da auch erwähnt habe, so, scheiß auf diese dünne Zunge, wir brauchen die dicke wieder. Und am Ende hieß es dann so, ja, du warst schon ganz gut dabei, aber du hast halt wenigstens gutes Feedback gegeben.
Ey, und wahres Feedback. Ja. Wirklich.
Und das ist ja immer das Ding. Bin ja immer jemand, der ganz gern mal sagt, was er denkt. Kommt nicht immer gut an, aber am Ende des Tages denke ich mir so, ey, wenn ich mir schon die Mühe gebe, für euch ein Feedback zu machen, dann schätze es mal wert, ich könnte auch drauf scheißen. So.
Ja. Wie hättest du es denn gefunden, wenn man da gesagt hätte, wir bringen einfach den OG Tiffany zurück, als Retro, Bringback. Macht Nike ja auch total gerne.
Es hätte wahrscheinlich genauso funktioniert. Es gab bei den Tiffany nochmal als High. Mhm. Ich weiß nicht noch, wann der rauskam.
2014, glaube ich. Ja, 2014.
Das ist eine wunderschöne Gesangsstimme.
Danke, habe ich auch gerade gemerkt. Ich dachte, das könnte noch was werden. Oder auch nicht. Aber ja, 2014 muss es gewesen sein, dass sie den High gemacht haben. Und dann, was hättest du davon gehalten, dann zu sagen?
Es hätte auch funktioniert, aber ich finde es echt schön, dass was Neues gekommen ist. Weil gerade du hast halt auf SB so ikonische Dinger wie eben den Pigeon Dunk, wie eben den Tiffany Dunk. Wie eben die alten, diese City, das City Pack mit dem Paris, den London, den Paris, da ist ja der Pigeon an den Paris, London, Paris, habe ich gesagt.
Genau.
Doppelt gemoppelt hält besser. Tokio, genau, ich meine natürlich Tokio, London, Paris, da war ja New York bei der Pigeon Dunk. Und der Dunk war ja schon immer so eine, eigentlich eine kreative Fläche für viele Leute. Und ich fand es halt eben ganz cool, dass dann noch was Neues kam und eben nicht einfach nur, ja, wir bringen den Schuh jetzt als Reading raus. Es gab natürlich auch ein paar Dinger, wo die Schuhe einfach dann neu rauskamen oder nur leicht abgewandelt. Aber ich finde es schon schön, dass da wirklich eigentlich eine komplett neue Dunk-Ära mitkam.
Ich mache mal ein bisschen Platz hier auf dem Tisch und wir gehen rüber ins Jahr 2020, als das Ding plötzlich explodierte. Lag natürlich in einem Maße, das muss man so ehrlich auch sagen, an einem Rapper namens Travis Scott, der plötzlich SB-Dunks für sich zurück entdeckte oder der vielleicht auch von seinem damaligen schon Sponsor Nike so die Information bekommen hat, hey, vielleicht ist das ja mal was du gerne an den Fuß ziehen möchtest, der dann plötzlich auf seiner wirklichen Hochphase nur mit SB-Dunks zu sehen war und da ganz, ganz viel passiert ist, inklusive seiner weiß gar nicht, ob damaligen oder immer noch oder schon wieder, auf jeden Fall Baby-Mama Kylie Jenner, die doch, glaube ich zumindest, gefährliches Halbwissen gerade, ich komme mit dem Kardashian-Clan immer durcheinander, aber die ja auch dann SBs getragen hat, wo es dann ja auch extrem viele Stories gab von irgendwelchen SB-Sammlern, so, ja, ich habe den Schuh an sie verkauft und Travis Scott hat seinen Stussy von mir und solche Sachen. Mhm. Aber da war ja extrem viel zu sehen. Bevor Travis Scott aber Ende Februar seinen eigenen SB-Dunk bekommen hat, gab es Anfang Februar noch einen ganz anderen. Und zwar den Strangelove SB Dunk Low, der auch zum Thema Valentinstag natürlich rauskam. Ein riesiges Ding, was zwischenzeitlich auch vierstellig gekostet hat, plus Special Box und allem drum und dran. Erzähl mal, wie war das?
Das ist natürlich das Geile. Wir haben jetzt gerade, du hast gerade Travis Scott erwähnt, der an sich nicht aus dem Skaten kommt und das natürlich mega hochgepusht hat. Ist natürlich heute noch was ganz anderes, als es eben damals war, wo die Leute... Klar hattest du schon immer so Sportler oder Skater oder Musiker, wo du dich halt inspiriert hast. Natürlich durch Social Media ist es halt immer viel, viel krasser. Bei dem finde ich halt auch das Schöne, John Cliver, also der Strangelove Gründer, ist ja eigentlich ein Urdesigner im Skateboarding. Der hat ja für Blind wahnsinnig viel gemacht.
Ich meine Blind, ja.
Ich meine, das war bei
das, das meiste auf jeden Fall.
Und vor allem immer so richtig schöne asoziale Grafiken. Also, ja. Richtig einen drauf oder auch sehr viel für Supreme. Ey, dass die ja sagen, okay, ey, du hast eine Marke, die heißt Strangelove und die Grafiken sind ja dann teilweise natürlich immer auch so ein bisschen dieses I don't give a fuck und antisocial.
Ja, so ein Herz in Totenkopfform irgendwie auch so ein bisschen.
Genau, aber wir geben noch, dir sowas. Ist natürlich großartig. Sand, ja, aber also das.
Dieser Materialmix, den du dann halt hast, ne, mit dem Inlay.
Ich meine, Valentinstag ist jetzt nicht das typische Skateboard-Thema. Da hatten die natürlich zu 420, finde ich, immer so ein bisschen mehr gemacht, was bei Skateboard super reingepasst hat. Mittlerweile machen sie es nicht mehr. Den Grund denke ich mir jetzt mal, aber woran das wohl liegen könnte, Sportler. aber ja, ey, großartiges Ding, dass sie halt echt das Ding eigentlich wieder gestartet haben mit Designern oder mit Leuten aus der Kultur und gesagt haben, hey, wir geben euch jetzt hier die Möglichkeit, wir machen wieder was Geiles und es kam halt auch wahnsinnig viele und das ist ein Materialmix von dem Schuh gewesen. Ich muss ja sagen, ich bin sehr happy, die Special Box zu haben, das ganze Paket mit T-Shirt und allem bekommen. Ich trage die auch immer und ich werde immer wieder darauf angesprochen, ob ich denn verrückt sei. Aber nein, dafür sind sie gedacht. So wenn ich zurückdenke, was ich alles kaputt geskatet habe. So hatten wir ja vorhin kurz das Thema, bevor wir angefangen haben.
Ja.
Mit dem State of Liberty Dunk, mit
Tiffany hattest du gesagt auch,
dass Tiffany,
du
geskatet hast. Tiffany, die ganzen Jahre einfach so, ja. Dafür sind sie gedacht worden. Und natürlich kann man die jetzt sammeln und super pflegen, aber ich habe...
Also. Ein Schuh, der zweckentfremdet wurde, schaut er dann Hikmet an dieser Stelle, war dann dieser, denn der hat als Eisbecher gedient bei ihm, der Ben & Jerry's. Also Strangelove Anfang Februar, Travis Scott Ende Februar und dann der Ben & Jerry's im Mai. Und dann ist das Ding einfach nur noch explodiert. Wie absurd war das, was du im Shop erlebt hast, als der Ben & Jerry's SB-Dunk herausgekommen ist?
Total absurd. Und wie gesagt, es fing ja jetzt bei dem Tiffany schon so ein bisschen an und bei dem Black Pigeon. Da war es dann natürlich endgültig vorbei. Also wir hatten dann Leute, die auch wirklich Stress vom Laden gemacht haben und immer einen dachten auf, wir haben ja Anrecht da drauf, wir sind ja so und so und so, hey, ihr habt erstmal schon mal überhaupt gar kein Anrecht. Das war, da ging es dann richtig los, wo wir vom Shop Stress hatten, wo wir auch gesagt haben, hey, wir können eigentlich nur noch Raffles machen, wir können die gar nicht mehr campen lassen, weil die Leute sich halt gegenseitig da, die kriegen es nicht mehr hin, eine Liste zu machen, die kriegen gar nichts mehr hin. Und das war dann irgendwie natürlich eine coole Phase, weil wir ganz gut umgesetzt haben und das Geld natürlich wieder in die Szene reinvestieren konnten und auch haben. Haben wir dann auch unsere Mini-Rampe und alles dann mit Dunks unter anderem finanziert durch die Verkäufe. Aber es war halt eine ganz, ganz schlimme Zeit, wenn da mal irgendwie einer einen Schuh nicht bekommen hat. War es sofort, ja, ihr habt ja nur nicht gekriegt, weil ihr habt ja alle gebackdoort. Und so, nee, vielleicht haben wir halt einfach nur eine Summe X Paare und du bist einfach zu spät oder du hast halt mal nicht beim Raffle gewonnen, weil irgendwie 80.000 Teilnehmer drin waren. Also im Online-Raffle vorher natürlich nicht. Zum Glück nicht.
Okay, ist egal. 80.000 Leute von Bonkers. Damals noch in der kleinen Gasse.
Ja, also das Headset hatten wir, glaube ich, mal 400 Leute da. Oder 200?
Ah, das 200
bis 300 Leute, das war schon, das war dann
aber Travis. Zum Ben & Jerry's?
Oder das war Travis.
Okay.
Aber, also es war natürlich irgendwie cool. Und wir haben natürlich immer geguckt, dass wir unsere Skater, also aus dem engsten Umkreis, der so ein bisschen supporten. Aber auch Nike hat auch immer gesagt, ey, guckt halt, dass ihr eure Community damit supportet. Aber da ging es auch richtig an, los mit dem Stress. Aber es war natürlich auch trotzdem, der Dunk ist im SB schon immer ein Konzeptschuh gewesen. Und du konntest auf SB halt immer geile Faxen machen. Und SB, da gibt es natürlich verschiedene Gerüchte zu, aber war ja auch von Nike immer eine Art Test. für Colorways, für Kollaborationen.
Habe ich auch immer so verstanden, ja.
So nach dem Motto, hey, Adidas hat ja Originals und der SB hat, oder Nike hat immer gesagt, nee, wir brauchen eine Sportart, um Sachen zu testen. Und dann, was ist denn möglichst auf der Straße, möglichst Streetwear-lastig? Und das war eben Skateboarding. Eigentlich quasi so Nike SB als das Pendant zu Adidas Skateboarding, zumindest so ein bisschen, Adidas Originals so ein bisschen sehen.
Du hast schon angesprochen, Bot Protection, Raffles oder halt eben auch solche Geschichten wie, nur wenn du einen Kickflip kannst, kannst du dir einen Skateboard-Schuh kaufen. Es wurde ja auch bei verschiedenen Skateshops alles Mögliche mal durchprobiert. Ich glaube, ihr habt auf jeden Fall auch Deutschland weiter Aufmerksamkeit dafür bekommen, abseits auch der Skateboard- und der Sneaker-Streetwear-Szene, dafür, dass ihr euch ja so eine kleine eigene Bot Protection überlegt habt.
Jetzt in der Description. Ja. Da gab es so eine eigene Folge zu.
Wir haben ja auch schon in einer eigenen Folge dazu gesprochen, aber ich würde das gerne an dieser Stelle nochmal rausholen. Jetzt gerade auch mit Rückblick und auch mit ein bisschen Abstand dazu. Also der Gedanke, das zu machen, irgendwie musste man dem Ganzen ja Herr werden der Lage. Ja? Ja. Aber auch rückblickend betrachtet, findest du immer noch, das war die richtige Entscheidung, das so zu machen?
Definitiv. War es und ist es auch nach wie vor, weil das Ding ist so, wir sind ein Skateshop. Natürlich sind wir mit der Zeit ein bisschen gewachsen, aber wir sind halt jetzt kein Multimillionen-Dollar-Laden, der
sich... Hat Deichmann noch nicht bei euch angeklopft?
Bitte?
Hat Deichmann noch nicht bei euch angeklopft?
Nee, haben sie nicht.
Okay.
Aber, ich will raus aus der Szene, ich kann nicht mehr. Bitte, rettet mich. Nein.
Connection können wir aufmachen.
Wie bitte?
Connection können wir aufmachen.
Nee, lass mal. Wo waren wir jetzt gerade?
Bot Protection,
genau. Ja. Also die Story war natürlich, ich sage nach wie vor, wir haben nicht die Möglichkeit gehabt, das alles zu handeln. Und bei uns ist halt alles browserbasiert. Die Webseite, das Kassensystem und alles, weil wir halt immer nur so halt das Lager richtig unter Kontrolle kriegen. Und wenn jemand einen Kauf nimmt, dass wir 3 Tage lang damit nur Tag und Nacht verbringen, IPs zu sperren, Leute da rauszuwerfen und wir nichts verkaufen können, unser Laden komplett platt ist, weil damals waren die Resale immer donnerstags, unser Laden komplett platt ist. Sorry, da kannst du mich voll am Arsch lecken. Und wenn du dann halt irgendwie auf eine Botfalle reinfällst, auf die wir die mehr als deutlich hingewiesen haben, dann ist es dein scheiß Problem.
Erzähl nochmal kurz, wie die Botfalle war.
Also, wir haben halt irgendwann gemerkt, so okay, wir können die Schuhe nicht mehr online stellen, sondern wir müssen das über Raffles machen. Dennoch war es aber so, dass wahnsinnig viele Bots eben auf unsere Website zugegriffen haben. Und wir einfach nicht die Energie hatten und auch nicht die Kosten, die finanziellen Möglichkeiten hatten, eine riesen Serverfarm hinten dran zu hängen. Und unsere Website einfach tagelang saulangsam oder sogar down war, weil eben so wahnsinnig viele Zugriffe drauf waren. Und dann haben wir erst die Schuhe online gestellt, einfach, und dann alle Bestellungen storniert, was rechtlich nicht so ganz cool ist. Also das ist schon okay, aber es war halt so, und es war auch vor allem ein Riesenaufwand, das alles halt zu stornieren, da kamen ja hunderttausende Bestellungen rein. Und dann hast du natürlich auch so PayPal-Gebühren, die du natürlich nicht komplett zurückkriegst, also hat dann trotzdem viel gekostet. Und da haben wir uns so ein bisschen überlegt, wie funktioniert ein Bot? Was ist denn sein Ziel? Denn sein Ziel ist es, ein Produkt zu kaufen und er hört entweder auf, wenn er das Ziel erfüllt hat, oder der Absender, was selten der Fall war, irgendwann das Ding ausschaltet. Okay. Dann lassen wir noch das Ziel erfüllen und verkaufen ihnen ein Produkt. Und dann kamen wir auf die Idee, es gibt ja sowas wie Stockfoto. Hey, okay, wir verkaufen dir halt Bilder von dem Schuh. Und haben dann wirklich bei den Schuhen von der US4 bis zu US15 jede Größe fotografiert. Haben das Produkt online gestellt mit der genauen Bezeichnung Foto von Nike-Schuh. Gab es da jemanden, da können wir gleich nochmal drauf zukommen, der hat das danach auch gemacht. Schwierig. Aber haben wir uns dann wirklich genau geguckt, haben mit dem Anwalt gecheckt, okay, was müssen wir da tun? Wenn zum Beispiel Nike vorne steht, dann muss das Produkt von Nike sein, wenn da ein Foto von Nike steht, dann ist es ein Foto von einem Nike-Produkt. So, fertig, aus. Das ist wieder Urheber und das ist was anderes. Und haben halt im Vorfeld in unserem Blog, damals war es auf Facebook, wo man zumindest noch ein bisschen relevanter, TikTok gab es noch nicht, aber Instagram überall ganz klar gemacht, hey, wir haben ein In-Store-Release und wir haben ein Online-Raffle. Es gibt auf der Webseite nur eine Botfalle. Kauft dieses Produkt nicht. Das Produkt war auch so auf der Webseite markiert, der Preis war ein ganz anderer. Sagen wir, wenn der Schuh jetzt 120 Euro gekostet hat, dann hat man 70 Euro für 7 Bilder, 10 Euro das Bild. Du hast ganz...
Dass ihr das auch so ausgerechnet habt. 70 Euro. Dann kriegt man aber jetzt auch mehrere Bilder. Dann jeweils 10 Euro. Nee,
ich finde es gut, dass ihr euch die Mühe gegeben habt.
Ja, ja.
Und dann hatten wir natürlich, das Bild war, also das Anzeigebild war natürlich ganz, ganz groß. Wir haben eine deutsche und englische Webseite, wo ein ganz großen Rotbuchstaben Foto oder Digital Image drauf stand, dass du es halt als Mensch sehen musst. Mhm. Das gleiche war in der Produktbeschreibung, so, hey, du kriegst 7 Bilder, du hattest dann im Checkout nochmal den Haken, gibt es ja diesen AGB-Haken, keiner liest, aber nochmal so einen Haken, den du ankreuzen musstest. Ich bin mir im Klaren, ein digitales Produkt zu erwerben. Wenn du es bezahlt hast, hast du sofort eine E-Mail bekommen mit einem Anhang. Kein Download-Link, sondern einem Anhang. Sprich, ab dem Punkt hast du die Ware erhalten. Und das Rückgaberecht ist dann so, du musst in Anführungszeichen nachweisen, also ich habe es gerade nicht mehr richtig auf dem Schirm, aber ich glaube, du musst nachweisen, dass du es nicht vervielfältigt hast, was halt so gut wie unmöglich ist, weil Apfel C, Apfel V. Zack. das ist ja, wie gesagt, ein digitales Ding, das kannst du ja unendlich vervielfältigen. Und da sind natürlich ein Batzen Leute drauf reingefallen. So, wir haben das mehrfach gemacht.
Hast du noch auf dem Schirm, wie viel Geld da geflossen ist?
Eine Mark 50.
Mhm, okay. Klingt gut.
Aber ja, also wir hatten es mehrfach gemacht, hat natürlich auch wahnsinnig viele PayPal-Fälle, die wir alle gewonnen haben. Weil ich halt immer bei PayPal angerufen habe, so, ey, sorry, aber wir haben hier den Nachweis, wir haben unsere Dienstleistung erbracht. So, ich könnte jetzt nicht irgendwie das Geld zurückzahlen, wenn er die Bilder behält. Das geht ja nicht. Ich habe dafür gearbeitet, das hat mich einen Arbeitsaufwand gekostet. War von PayPal immer die Frage, ja, warum gibt es denn da verschiedene Größen? Warum habt ihr denn eine US4 bis zu US15? Ich so, ja, ja, ich kann ja nicht in die Köpfe der Menschen reingucken. Manche keulen sich ein auf eine 4, manche keulen sich ein auf große Füße. Es gibt für alles einen Fetisch. Ist nicht mein Problem. Ich will nicht, mir ist es egal, was die Leute damit machen. Sie haben es gekauft, sie haben es erhalten, Pech gehabt. Und wir hatten in der ganzen Zeit so nur 4 Leute, die halt einmal die Bilder gekauft haben und nicht irgendwie zigmal. Und denen haben wir gesagt, ey, wisst ihr was, ihr habt es vielleicht echt einmal verpeilt. Ihr kriegt von uns einen Gutschein über den gleichen Warenwert. Sucht euch einen Stussy-Pulli aus. Irgendwas. So habt ihr ein bisschen Lehrgeld, aber okay. Ihr findet was anderes bei uns im Shop. Ihr werdet happy. Und die waren auch damit total cool, weil die selber meinten, hey, wir sind dumm gewesen. Andersrum hatten wir irgendwelche, so ein angebliches 14-jähriges Kitty aus China, das angeschrieben hat, ja, ich habe außersehen Papas Kreditkarte benutzt und wenn du das rausfindest, wird mich schlagen. Und dann gucken wir auf die E-Mail und die war Resale at bla bla bla. Und wir nur so, Und der hat es echt auch so wochenlang penetriert.
Oh Mann.
Und mit irgendwelchen Bildern, wo blaue Flecken unten am Arm. Mein Vater hat mich geschlagen und wir nur als Antwort, ja, Zuhälter wissen nie ins Gesicht. Das ist halt Skateshop, I don't give a fuck. Hab ich doch schon gesagt, da muss man auch mal ab und zu ein bisschen härteren Ton anschlagen.
Das ist Wahnsinn.
Und der hat uns echt monatelang noch belagert, dass er uns ja in die Hölle wünscht und alles Pech und was ich, was mir so, Dicker, wenn du bei uns mehrere, in dem Fall waren es mehrere, also wenn du über 100 Mal die Bilder kaufst, die ganze Zeit E-Mails reichst, das sind auch noch die ganzen Verkäufe innerhalb von einer Minute, waren, das ja als Mensch gar nicht möglich ist. Sorry. Dann beschäftige dich damit, wo du das Produkt kaufst. Wir haben mehr als einen Stoff hingewiesen. Und das war natürlich in der Community was ein super Ding. Es gab natürlich, wir haben das ja relativ schnell publik gemacht, wie es funktioniert. Es gab mehrere Shops, die haben es nachgemacht. Auch ein anderer Shop, der das so ein bisschen, ich kann jetzt nichts unterstellen, aber komplett falsch gemacht hat. Und sich dann so ein bisschen als Opfer dargestellt hat, obwohl ich ein bisschen der Meinung bin, dass es Willkür war, aber das ist meine Meinung, da kann man jetzt drüber streiten. Und daraufhin hat dann Nike gesagt, ey, wollen wir nicht mehr. Also das war jetzt ein zu großes Ding. Aber davor war es wirklich so, wenn ihr mit dir den Podcast, die Solo, mittlerweile ja Bubble Skate Mac, hat es ja auch digital gemacht, ist auch bis heute der meistgeklickte Beitrag bei denen, wo es dann Deutsch und Englisch war, als es dann auf Englisch rauskam, ging es halt richtig rund. Wir haben Interviews in die USA, Interviews nach Japan, wo auch immer hingegeben. Das war der beste Marketing-Move der Welt. Uns hat sogar von Nike Jordan aus Portland jemand angeschrieben und gemeint, Alter, das Ding liegt beim CEO auf dem Tisch, der lacht sich tot.
Ach, wirklich, echt. Also richtig die Runde gemacht.
Ja, ja, das war nur bei Nike SB in Europa war halt so einer, der das wohl nicht so geil fand. Und da hat dann erst mal bei Brand angerufen und meinte so, ey, was soll denn der Scheiß? Und hat auch Nike nur gesagt, so der Jugger damals von der Brand für Europa gemacht hat, Digga, checkst du es nicht? Das ist gerade die beste Werbung, die wir für umsonst kriegen. Das geht durch alle Medien. Alle, überall siehst du gerade einen Dank. Du siehst überall SB, du hast diese Story, alle lachen drüber. Digga, das ist Gold. Aber ja, weder der eine konnte schon ein bisschen durchsetzen, nachdem dieser andere Skate-Shop da ein bisschen Faxen gemacht hat, dass wir das nicht mehr machen sollten. Wir haben es auch seitdem nicht mehr gemacht. Ich meine, die Leute haben dann auch gemerkt, irgendwann so, also die Bots blieben ein bisschen weg. Und es war nicht mehr so ganz so extrem, wo wir dann auch gar nicht mehr die Notwendigkeit hatten, das so zu machen. Aber es war halt echt ein genialer Marketing-Move. Also es war abseits von dem Geld, was wir damit umgesetzt haben, die Mark 50. Das Ding, wie das viral ging, das war halt unbezahlbar. Aber es war halt für uns natürlich auch schwierig zu sagen, jo, was kommt jetzt als nächstes? Weil das halt so rund ging, das kannst du halt nicht mehr toppen oder nur sehr schwierig toppen.
Nike hat es natürlich auch mit einigen Schuhen versucht, ihren Hype aufrechtzuerhalten oder auch eventuell zu toppen. Ich glaube, das Jahr 2020 war wahnsinnig erfolgreich für Nike SB, aber generell auch den Dunk, ne, weil wir dann ja auch nochmal den Hype rund um den Panda Dunk hatten, wo extrem viel passiert ist. Auch 2021 lief sehr gut. Jetzt so langsam, man hat es mehr, ja doch schon auch Ende 23, Anfang 24 gemerkt, es war nicht mehr alles dann direkt ausverkauft, es war nicht alles direkt auch irgendwie Raffle-Hype oder ähnliches. Und mittlerweile gibt es ja durchaus auch Nike SBs, die auch im Sale liegen bleiben, beziehungsweise halt auch jetzt nicht mehr das große Interesse haben, worüber sich dann wiederum andere freuen, weil sie sagen, endlich kann ich wieder einen Schuh kaufen. Ja. Aber bevor wir dahin gehen, natürlich nochmal dazwischen einen, um den sich dann wirklich viele Leute geprügelt haben, schon fast. Und zwar den Orange Lobster von Concepts. Ein Schuh, der natürlich auch eine wunderbare Historie hat. Möchtest du oder soll ich?
Mach du gern.
Dann mach ich's kurz. Es gab damals den Red Lobster, dann kam der Blue Lobster und der Gelbe als Friends and Family. Dann gab's den Orange Lobster und dazu den Grünen als Friends and Family. Und schlussendlich dann jetzt vor kurzem, also ist auch schon wieder ein paar Monate her oder auch sogar schon fast ein paar Jahre, aber dann nochmal Purple und dann halt dazu den Weißen. Also Dion hat auf jeden Fall von Concepts hat auf jeden Fall einige SB-Dunks machen dürfen, auch eben immer mit derselben Story halt rund um den Hummer. Und dann war der Hummer mal.
Es gab auch andere.
Ja, aber ich meine jetzt in Bezug darauf, dass du halt bei den Concepts Lobstern halt natürlich die Lobster-Story hast.
Genau, ich meine nur, es gab auch von Concepts auch andere
Themen als Lobster. Genau, er hat auch andere SB-Dunks gemacht. Ja, ja, Doc Walker zum Beispiel.
Der Doc Walker war nicht von ihm.
War der Doc Walker
kein Concept? Der war von Tony. Es gab den diesen komischen.
Ach, den Turkey.
Den ja, Turkey, den Vogel, dem den Vogel den Arsch geschummelt und den Vogel ja, nochmal den Arsch geschummelt, dann gebraten wird.
Thanksgiving damals,
genau. Thanksgiving-Ding, da ja, gibt's die Ugly Sweaters.
Stimmt, der Dogwalking war gar nicht von ihm.
Der Dogwalker war ein 420-Schuh.
Stimmt. Ähnlich wie der Skunk und da dann auch eben der
White Widow.
Oder die hustende Erdbeere, die dann aber aufgrund von Covid ja kurz mal ein bisschen verschoben wurde.
Ja, ja, bisschen.
Ein bisschen weit weg. Aber kommen wir zurück zum Concepts Lobster. Immer wiederum das Lobster-Thema halt eben und mit dem echten Lobster weil rot und dann aber dem blauen und dann die ganze Story drumherum und dann auch marketingmäßig Dinge aufgesetzt. Auch da ja etwas erfunden, was dann in den Nachrichten gelandet wäre. Man hätte halt einen irgendwie verseuchten, degenerierten oder neu entwickelten Lobster gefunden und der sehe dann so und so aus. Deswegen die Styroporbox, die man damals hatte. Ja. Also all diese Sachen. Als der rausgekommen ist, gerade auch mit der Backstory natürlich, dass es davor schon ein paar Schuhe gab, wie war das für dich und wann genau möchtest du mir eigentlich die Specialbox vom Grünen geben? Wir haben nicht dieselbe Größe, brauchst gar nicht drüber nachdenken.
Schon doch haben wir, das ist eine 10,5.
Ja, aber ich bin eigentlich bei einer 10, deswegen 10,5 geht bei ganz alten manchmal besser, aber deswegen dem würde ich jetzt
überlassen. Sagen wir es so, unter den Umständen, wo ich den Schuh bekommen habe, kriegst du den nicht.
Zu Recht auch. Zu Recht, weil die Umstände natürlich schon schöne sind. Aber erzähl gerne mal.
Ja, machen wir erstmal das Lobster-Thema. Also bei dem Orange war es dann schon so ein bisschen vorbei. Also es ging ja schon ein bisschen, beim Orange schon ein bisschen abgeflacht. Natürlich ist noch ein starkes Thema und da hast du halt wahnsinnig viele Sammler, die halt noch Bock drauf hatten. Aber auch noch die Skater. Also du hast natürlich bei dem Dunk-Ding, Nike hat es halt echt geschafft, wie ich ja schon vorhin meinte, wir hatten ja immer unsere Skater so ein bisschen supportet, aber dann die Leute irgendwann so abzufucken, weil die Zugriffe eben so schwierig waren und die wirklich jeder, egal ob Inline oder irgendwas, so breit zu machen. Und dann natürlich auch mit den Inline, also mit den Sportswear-Dunks, wo jetzt der Panda-Dunk, der ja nach wie vor, alle hassen ihn ja, aber er verkauft sich. So. Also natürlich nicht in dieser super Bubble, sondern eben an jeden normalen Menschen da draußen und es ist auch okay. Aber Nike hat es natürlich damit dann immer geschafft, dass es nicht so groß war, dass dann die Skater, ich rede ja eben von Gegenkultur, gar keinen Bock mehr drauf hatten. Das ist denen so, Alter, ich gehe raus und mich labern Leute an, was es denn soll. Wir hatten auch so Fälle, wo Nike uns extra im Vorfeld Schuhe gegeben hat und meinte, mach mal einen Clip. Und dann wurden die Jungs teilweise angepöbelt, ihr habt die alle Backdoor gekauft, scheiß Skater. Und dann nur so, hä, das ist ein Skateschuh. Was willst du eigentlich von mir? Hau mal ab, du. Ja, also das, aber bei dem ging es halt schon wieder so ein bisschen bergab, weil halt eben viel zu viel im Markt war. Jetzt sind die vielleicht nicht unbedingt von dem Modell, aber das, die Silhouette, das war, hat es ja gefühlt 3-4 Releases im Monat, ob es jetzt alles Quickstrike oder Inline war und dann plus Sportswear. Das ist natürlich bei so großen Companies immer so ein Thema. Die machen das natürlich nicht unbedingt nur aus Leidenschaft, sondern die wollen damit natürlich Geld verdienen. Und ob das jetzt bei Nike ist oder bei Adidas oder wo auch immer, klar, die schlachten halt das Ding aus und dann wird die nächste Silhouette hochgezogen und dann irgendwann kommt's halt wieder. Ich meine, der Dunk wird nie verschwinden. Der Dunk ist einfach eine so gute Silhouette, ganz besonders die SB-Silhouette, die ich persönlich viel, viel besser finde als den Sportswear Dunk.
Und bist du Team OG oder Team Pro?
Der Pro ist halt deutlich bequemer. So, wenn ich jetzt sage, ich gehe...
Aber zum Fahren
zum
oder...
Skaten zum ist der Pro schon
ja, das geiler. Ich auch.
Eben durch die andere Polsterung das Crushing und alles.
Aber ich finde OG, finde ich zum Normaltragen, finde ich geiler. Also vielleicht muss man kurz mal erklären, wo der Unterschied liegt.
Heißt ja jetzt Pro-B mittlerweile. Beziehungsweise der Pro-B ist ja nochmal ein bisschen anders als der OG. Genau, man kann es einfach so erklären, es gab ja, bevor es Nike SB gab, gab es ja schon so ein bisschen Nike, es gab manchmal Nike Skateboarding in den 90ern, das ist ja komplett gefloppt. Wo die ja irgendwelche Moment neuen Modelle gemacht haben.
Zu Recht auch gefloppt.
Ja, die halt aber auch so komplett, also komplett neue Modelle auf dem Markt, die halt gar keinen Sinn hatten. Die Skater hatten ja schon Nike getragen. Die Skater sind ja schon Dunk und Jordan gefallen. Guck dir alte Lance Mountain Sachen an. So, oder Search for the Animal Chin?
Ja.
Wie ist es so?
Ja. Operator. Oder auch damals Air Max 95 gerne mal. Könnte ja auch nochmal ein Thema werden.
Genau. Air Max 1 an der Hauptbahn. Es gibt wahnsinnig viel Footage an der Hauptbahn, wo die Leute Air Max 1 gefahren sind. Das hat Nike auch eine Zeit lang echt gut gemacht, dass sie eben gesagt haben, wir haben den Ich komme zur Session-Schuh, das war der Trainer Indoor. Dann gab es halt den Skate-Schuh, das war der Dunk, das war der Janowski, das war der Kosten, das war der Blazer. Und es gab den After-Skate-Schuh, das war der Janowski Max, der Kosten Max. Eigentlich genau das, was es halt heute ist, wo ich vorhin meinte, mit die Kids tragen jetzt mehr Lifestyle-Schuhe. Nike hatte das alles in einer Linie abgedeckt. Haben sie jetzt nicht mehr. Und das ist halt auch das große Problem. Wir haben wahnsinnig viele Kunden, die eben nach Air Max 1 fragen. Und das sind Skater. Und die wollen halt eben in den Skateshop einkaufen gehen. Das gleiche habe ich bei Vans gerade, wo Vans das so ein bisschen selektiert und sagt, das ist aber die Skateboard-Linie. So, hey, ihr seid Skateboarding. Also Nike. Jetzt nicht so doll wie Vans, aber ihr seid Skateboarding. Hört mal auf, das falsch zu selektieren. Guckt euch mal lieber den Markt wirklich an. Wie ist der Markt aufgebaut? Wo sind die Kunden? Was jetzt nicht heißt, dass jetzt Sneaker-Shops das nicht haben sollen. Natürlich sollen die Vans haben, natürlich sollen die Nike und alles haben, alles klar, gar kein Thema. Aber dieser wirklich kulturelle Punkt, wo fangen die Leute damit an, wie ich es davor hatte, ist halt eben anders. Und gerade bei manchen Marken macht es halt eben Sinn, bei manchen Marken macht es mehr oder weniger Sinn. Es macht auch nicht Sinn, in jedem Skate-Shop so Schuhe reinzudrücken. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber es gibt halt eben, sagen wir mal, in Deutschland 3 Läden. Das wären eben wahrscheinlich Lobby, Zivilist und wir. Es gibt halt in Europa, lass es mal vielleicht 15 Läden sein, wo das Thema Sinn ergibt, weil die halt eben auch moderner aufgestellt sind. Und das ist halt eben ein großes Ding. Aber ja, jetzt habe ich eigentlich nur einen Faden für Mummis eigentlich.
Wir waren eigentlich dabei, dass die OGs hinten nicht also anders gepackt sind als die Pros. Genau,
also
die Pros aus deiner Sicht halt besser zum Skaten sind und die OGs besser zum Laufen. Und
genau, die OGs sind halt so, die haben halt einfach ein anderes Cushion gehabt und die sind nochmal ein bisschen breiter. Und es war ja diese Dunks, die, wo ja die Alpha Numeric Collabo kam. Ich weiß gar nicht, wann die, 2001? Kamen die raus. Und dann, da gab es auch gar kein SB, da war ja nur Nike drauf. Und dann kam aber genau diese Schuhe eben als die ersten. Das war der Reese Forbes, der Super, der Gianucci und der Mulder.
Genau, die 4 Pro-Skater haben halt ihre eigenen Colorways.
Genau, und das waren halt dann die OGs, beziehungsweise die Probies, wie sie jetzt heißen, gibt es ja jetzt wieder auf dem Markt, ganz neu. Was ich auch echt cool finde, dass es den gibt. Da wird es ja dieses Jahr jetzt 4 verschiedene Colorways geben. Der erste ist gerade gekommen. Aber natürlich hat sich die Technologie über die Zeit weiterentwickelt und der Pro ist schon der bequemere Schuh. Ist vom Shape her auch noch ein bisschen ähnlich. Die Toebox ist dann nur ein bisschen länger und die Zunge ein bisschen weniger gepolstert.
Was ich ja immer schade finde.
Ja, ich persönlich vom Style finde halt den Pro B geiler. Es gab eine Kollabo, wo es aber genau eine Mischung war. Ich glaube, irgendein Schuh, war das der Black Pigeon? Es gab irgendeinen Schuh, der genau eine Mischung, die Vorteile vom Pro-B hatte, aber vom OG, Und dann aber die Technik vom Pro. Ich glaube, es war entweder was der Black Lobster, der Black Pigeon oder der Panda Pigeon. Ich glaube, einer von denen war das. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, der Schuh hat sich einfach weiterentwickelt.
Und wie kamst du an deinen Grün?
Das war eben auch genau diese Bot-Story. Damals hatten wir es auch, bevor wir das dann hatten, haben wir das über das Telefon gemacht. Wir hatten uns, da konntest du noch einfach so easy Prepaid-Karten kaufen. Und dann hatten wir so ein ganz altes Nokia-Handy, so ein Dealer-Handy gekauft. Und haben das dann so gemacht, okay Leute, haben jetzt ein bisschen Spaß dabei. Wir haben jetzt hier eine Nummer und um Punkt 19 Uhr, wenn der Laden zu hat, posten wir diese Nummer. Und wer durchkommt, kriegt seinen Schuh. Und dann kriegt er dann eine spezielle E-Mail-Adresse, wie gesagt, haben gesagt, ey, die E-Mail-Adresse schickst du jetzt welche Größe willst du haben? Okay, haben wir noch da. Kriegst du noch dann schickst du hier eine E-Mail, deine Größe, deine Adresse und dann machen wir die Rechnung, kriegst du dann als Antwort eine Zahlungsaufforderung, kommt das Ding raus. Und das war halt richtig geil, weil die Leute so ultra happy waren. Aber das war natürlich auch bei kleineren Mengen noch. Da hatten wir ja, keine Ahnung, für so einen Raffle, lass mal 30 Paare sein. Das war immer so geil, wir hatten teilweise Leute am Autobahn so, ich bin im Auto, ich bin auf der Autobahn und gibt's dann der Freundin, die auf dem Beifahrer sitzt, kannst du das gerade klären? Ich kann nicht, ich krieg den Schuh. Und total, es war richtig geil, weil das richtig Freude der Leute durchgehört, die waren auch richtig dankbar. Und das ging dann auch schon so ein bisschen rum. Und da kamen dann Concepts drauf und hat das halt mitbekommen und haben sich bei uns gemeldet und haben gemeint, ey, finden es geil, weil das war beim Purple Lobster, glaube ich, haben wir es gemacht. Wir finden es voll geil. Aber auch, weil der Support geil ist, willst du einen Green Lobster haben? Ich so, nö, brauche ich nicht, hau ab, du. Nee, natürlich sage ich da ja.
Das andere wäre verrückt gewesen.
Habt ihr ja geschickt bekommen, nur ganz toll war natürlich der Zoll, das war eine versiegelte Specialbox und alles, der Zoll hat die natürlich aufgeschnitten. So, und ich
die dachte, gönnen einem auch nix, ne?
Ja, ich meine, ich trage den Schuh eh, also von daher ist es auch nicht so wichtig. Die Box steht bei mir auf so einem kleinen Regal, so, weil die halt ganz geil aussieht.
Voll, aber die haben sich immer super viel Mühe gegeben mit den Special
Boxen. Den Schuh trage ich, aber das war halt so, war für mich so das erste Mal, wie gesagt, das war vor der Bot-Story, dass wir wirklich so auch mal so ein Feedback von der Marke oder von einem Kollaborationspartner bekommen haben, so, hey, ich finde es cool, was ihr euch für eine Mühe gebt für den Kunden oder für unser Produkt. Ich muss ehrlich sagen, mittlerweile machen wir das nicht mehr so extrem, weil wir einfach, also wenn das jetzt wieder kommt und wir merken, da kommen wieder mehr Sneaker-Leute oder mehr Leute, die wirklich Bock auf das Produkt haben, dann machen wir das schon. Aber wir müssen auch wieder machen. Aktuell ist aber wirklich so, wenn ich jetzt mal so gucke, was für Leute kommen, sind es halt fast nur noch Reseller. Und die wirklichen Skater, wie ich schon gemeint habe, haben nicht mehr so Bock drauf. Und die Sammler gibt es nur noch wenige. Und da gucken wir halt schon, dass man halt da die richtigen Leute mal, wenn wir gerade mehrere Paare haben, dass wir da einen zur Seite legen, weil wir lieber sagen, hey, cool, dass du das Produkt wertschätzt und du hast die und die Sammlung, anstatt jetzt, dass du einfach alles verklopst. Aber am Ende des Tages heißt es so oder so, wir würden Backdoor machen. Jetzt machen wir einfach einen Raffle und dann gewinnen im Laden oder halt eben einen Online-Raffle und dann gewinnen halt nur Reseller. Weil halt nur Reseller teilnehmen. So, da kann ich auch nichts dran ändern, wenn halt die normalen Leute, ich kann es natürlich auch nicht immer direkt sehen, auf dem Instagram-Profil, wir kontrollieren das ja schon, wenn wir so einen Online-Raffle machen, der ist das Reseller, der nicht. Klar, wenn da halt so eine Seite ist, die dann irgendwie Sneaker Resell heißt oder schon verlinkt ist, dann gewinnt der bei uns auf gar keinen Fall. So, aber gerade in Store, ich merke es halt, es sind immer die gleichen Leute und es sind dann immer draußen, steht halt einer mit irgendwie 5 Verwandten. Aber am Ende des Tages, was soll ich denn tun? Ich kann den Schuh halt, ich muss den Schuh auch verkaufen. Und wenn halt keine anderen Leute mehr kommen, kann ich es dann nur an die verkaufen. Und ich finde es super, super schade. Aber ja, wenn wir halt echte Leute haben, die uns immer supportet haben und eben die Schuhe wirklich sammeln, dann kriegen die natürlich für uns auch einen Support zurück. Und das ist das super Wichtige, eben die Leute zurück zu supporten. Aber es wird definitiv die Zeit auch wieder kommen, wo auch wieder Leute einfach Bock auf den Schuh haben und ihn nicht nur kaufen zum Resellen.
Ein bisschen ist es ja tatsächlich Ende letzten Jahres passiert und mit der Story dann Anfang diesen Jahres, also noch gar nicht so lange her, der Wizard of Oz. Und zwar gibt es ja diesen Schuh, den ich gerade in der Hand halte, als klassischer General Release im Endeffekt, der rausgekommen ist.
Quick Strike,
genau. Aber es gibt eine sehr limitierte Variante davon, und zwar einer, der komplett geflippt ist und den man dann in diesem Sealed Package, weil eigentlich ist der Schuh ja nochmal in so einer extra Tüte, also auch so ein bisschen, man weiß nicht ganz genau, kriegt man jetzt den normalen oder die Special Edition, aber dann auch nochmal reingegeben wurde. Das heißt also, man hatte
also plötzlich,
so bei einem Restock anscheinend einige Shops die Möglichkeit, also mehr oder weniger durch Glück wahrscheinlich, dass es nicht der Schuh war, wurde dann weitergegeben eben an die KäuferInnen, die dann plötzlich nicht den Schuh, sondern einen anderen gekriegt haben, was natürlich dann auch wieder für Furore und Welle gesorgt hat, ganz klar. Jetzt kann man über den Schuh natürlich streiten, will ich gar nicht. Ich möchte mit dir darüber sprechen, wie du diese Story angenommen hast. Und du hast gerade schon gesagt, bei euch sind die nicht angekommen.
Also wir haben jetzt den Schuh wochenlang nach Release gekriegt. Das war schon mal ein bisschen nervig, weil Nike hat natürlich extrem Personal abgebaut und scheinbar auch im Lager. Ich glaube, da können ganz viele andere Stores auch was dazu sagen. Aber bei uns kamen die schon mal nicht, also dieser Restock, ja. Den gab es bis jetzt in Europa noch nicht. Also, wir haben unsere Schuhe ganz normal bekommen, die waren nicht in Siegel. Also, wir haben die kontrollieren die mittlerweile, weil leider Quality Control bei Nike nicht mehr so. Ja. Nee, wir kontrollieren die halt schon und ich habe da jetzt keinen großen. Weil war der bei dir eingepackt?
Bei mir wurde er eingepackt.
Das ist jetzt weird. Ja. Das ist jetzt richtig weird.
Aber wie findest du die Story, dass Nike sich überlegt hat, ey, jetzt gehen wir mal so ein Limited Edition? Also ist ja nicht hundertprozentig klar, wie viel es von dem anderen als Paare gibt. Aber lass das mal hier vielleicht eine Handvoll oder ein paar hundert sein, meinetwegen vielleicht 100 Stück oder so, keine Ahnung. Ich schätze jetzt einfach mal. Aber so die Idee zu fahren, zu sagen, hey, wir sind irgendwie gerade nicht mehr das Thema Nummer eins und das jetzt auch schon seit einer etwas längeren Zeit. Es gibt viele Leute, die immer noch Nike SB lieben. Es gibt immer noch viele Leute, die den Nike SB Dunk lieben. Es gibt viele Leute, die dann auch gerne noch skaten. Einige Sammler und so weiter und so fort. Manche Reseller versuchen sich auch noch dran. Aber wir sind nicht mehr Talk of the Town. Was können wir dafür machen oder beziehungsweise wie können wir dafür sorgen, dass Leute wieder Bock drauf haben oder darüber sprechen? Ist das für dich so ein Ansatz?
Das ist natürlich super. Also ich finde das war ja auch beim Huff schon so. Ich finde sowas immer nice zu sagen, hey.
Du meinst beim Huff, dass man sagt, man hat eigentlich einen Air Max 1, den verkauft man.
Nee, bei dem Huff Dunk.
Ach so, bei dem Huff Dunk.
Wo es ja auch man sagt,
New York gibt's, San Francisco gibt's.
Also genau, und du wusstest ja nicht, welchen du kriegst.
Ja.
Weil es gab ja keinen Farbcode und kein gar nichts. Artikel war genau gleich, weil die war ja eingeschweißt. Kann es auch sein, dass bei uns einfach nur irgendwie, wie gesagt, Quality Control bei uns war, keiner eingesiegelt, keine Ahnung, woran das jetzt lag. Auf versiegelt. Aber ich finde sowas an sich cool, weil es halt eben ein Special-Produkt ist. Es kann natürlich dazu beitragen, aber es war jetzt halt ein Schuh. Da muss halt mehr kommen. Da muss halt generell wieder mehr kommen. Es müssen halt wieder Leute eingestellt werden. Der Pele, der echt das alles, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, halt umgesetzt hat, der wurde halt einfach rausgeworfen und das ist halt einfach ein Design-Mastermind. Und so jemand braucht man halt wieder. Und dann dann macht sowas auch wieder mehr Sinn. Und jetzt zu sagen, ich habe jetzt mal einmal so ein Special-Ding, ist cool. Aber dann, wie gesagt, es muss mehr kommen.
Was kommt denn 2025?
Ein paar Sachen wurden ja schon geleakt. Der MX 95, den ich sehr spannend finde. Da kann ich jetzt natürlich gar nicht sagen, wie der ankommen wird. Dann kommt ja der, darauf freue ich mich richtig doll, der P-Rod 1er. Da weiß ich aber auch gar nicht, wie der wirklich, ob das wirklich als Quickstrike läuft oder wie auch immer, aber der ist richtig gut. Dann kommt der, es soll ja ein Air Force One kommen, aber jetzt nächstes Jahr. Aber sonst, früher Jordan, hatten wir Jordan immer.
Jordan 4?
Jordan 4, stimmt. Sagen wir es so, früher hatten wir immer, als es noch mehr Nike-Personal gab, immer eine ganz schöne Roadmap bekommen. Die kriegen wir jetzt mittlerweile nur für einen Monat und für die nächsten habe ich noch nicht. Also ich weiß noch nicht alles. Ich habe ein paar Sachen gesehen, als ich in Athen war, bei dem Kopenhagen Open Event in Athen. Warum auch? Also wir wissen warum, aber klingt immer so weird, Kopenhagen Open in Athen. Da hatten wir ein Meeting mit den Nike-Leuten, haben so ein paar Samples gesehen. Also es ist schon cool, was da kommt. Aber ich habe so das Gefühl, das ist nicht nur bei Nike der Fall, dass sind bei manchen Marken gerade so, ja, wir haben gerade eine schlechte Zeit, ist gerade Discount und wir lassen das so ein bisschen vergehen. Und dann denke ich immer so, hey Leute, kommt, jetzt ist doch genau die richtige Zeit, Gas zu geben, macht mal was. Aber ja, ich hoffe sehr, dass da ein bisschen mehr kommen wird, als das, was ich bis jetzt weiß und auch, dass da wieder gute Kollaborationspartner kommen und dass da einfach Gas geben wird.
Bei welcher Brand siehst du denn gerade das größte Potenzial, jetzt nicht im Sinne von des Abverkaufs, aber das größte Potenzial zu sagen, das ist richtig geil?
Also.
Und übrigens nicht nur auf den Schuh bezogen, sondern halt auch Apparel.
Machen wir es mal getrennt. Also bei Schuhen ist so bei uns die Verkaufszahlen ganz klar Adidas.
Aber also Adidas Skateboarding.
Und Originals. Ja, boah, sorry.
Trink noch einen Schluck.
Ja, ja.
Uiuiui. Guck mal, da kommt schon direkt der Krankenwagen. Also,
so.
Fieser Frosch im Hals.
Na, jetzt sind wir wieder.
Nee, also Adidas Skateboarding,
der Samba, verkauft man nach wie vor super gut. Ja. Kostet ja auch als Skateboard-Version, ist ja der bessere. Bisschen mehr Padding, ein bisschen anders verarbeitet. Sieht aber fast gleich aus. Also, die Sohle ist ein bisschen anders. Kostet ein 10er weniger, läuft immer noch. Campus 00 ist kein Skateboard, also war Skate, ist aber kein Skate-Schuh mehr, läuft nach wie vor super gut. Superstar ist bei uns gerade ein Riesenthema. Die ganzen Skater tragen wieder Superstars. Was ich sehr geil fand, weil ich habe den auch super gern gefahren als Kitty. Da ist mich mal ganz kurz ans Näschen ran. Nase putzen tut mir furchtbar leid, Leute. Das müsst ihr jetzt ertragen.
Dreh dich ein bisschen vom Mikrofon weg.
Nein, ich gehe mitten rein.
Aber kann ich ehrlicherweise gut nachvollziehen. Es ist gerade nicht die entspannteste Zeit, ungesund zu sein.
Oder zumindest vor allem die ganzen Flugzeugdingern.
Wollte ich gerade sagen, ja. bei so viel Trips und Wochenenden unterwegs sein und so.
Mhm.
Gute Besserung an dieser Stelle.
Vielen lieben Dank. Es ist ja alles im grünen Bereich.
Das hatte ich gehofft.
Nicht im gelben.
Sehr gut. Also Superstar.
Das läuft bei uns super. Also Adidas ist echt gerade super am Performen. Und da haben wir auch einen hervorragenden Support. Hannes und Magus, ihr seid die geilsten.
Shoutout.
Ja, also ganz, ganz wichtig. Richtig, richtig gute Jungs. Ohne die wäre das auch definitiv nicht da, wo es gerade ist. Zumindest im deutschen Markt. Aber richtig Potenzial sehe ich gerade bei New Balance. Weil, also das ist das Interessante. Wir hatten ja schon mehrfach erwähnt, dass ja Skater auch mehr auf so Lifestyle-Geschichten haben. Und New Balance fängt jetzt im April mit einem neuen Andrew Reynolds-Schuh an. Andrew Reynolds halt Baker Boy, Skateboard-Legende. Und da wird es ein, ich mach mal die Nummer immer durcheinander, ich glaube 933. Auf jeden Fall eigentlich eine 9er Silhouette halt auf Skateboarding geben. Was, glaube ich, sehr, sehr gut ankommen wird. Vor allem die Colorways sehen ganz gut aus. Ich habe die Silhouette so einmal in der Hand gehabt jetzt. Hammerteil. Da freue ich mich auch super drauf, also mega drauf. Adidas kommt mir sowas auch um die Ecke, dass die, ich war jetzt vor kurzem in Portland, da gab es einen Schuh, ich glaube, der hieß eigentlich Takiri? Wir haben ihn immer Teriyaki genannt, das war leichter. Okay. Der sehr ZX angehaucht ist und eben aber eine Cup-Sohle hat und eben skatebar ist. Und das sind, glaube ich, gerade so Sachen, das hattest du ja damals auch schon mal in den 90ern, ich meine, die ganzen alten DC-Schuhe waren ja auch von ein paar Nike, der Williams war ja auch von einem Air Max inspiriert. Oder teilweise von Jordans. Und das mal kommt gerade ein bisschen wieder. Sehe ich, finde ich sehr cool. Glaube ich, wird auch so ein bisschen Sinn machen. Mein Cup-Sohle ist ja gerade ein Riesenthema und da macht einfach New Balance gerade einen echt sehr guten Job. Ist natürlich auch weit weg von dem, was Adidas macht. Aber das sind so im Schuhbereich auf jeden Fall gerade so die Marken, die halt richtig, richtig Spaß machen und wo ich mich auch jedes Mal freue, wenn ein Paket kommt.
Und Apparel?
Apparel ist natürlich so bei uns gerade Carhartt
Baggies. Aber abseits davon, so eine kleine Auskennermarke, die vielleicht noch nicht jeder auf dem Schirm hat, wo du sagst, da muss man ein Auge drauf werfen?
www.bonkers-shop.com
Nein, ja, das war also, eine Vorlage auf jeden Fall.
Wir haben natürlich so ein paar ganz kleine Marken, die ich super interessant finde. Das ist jetzt nicht unbedingt, weil ich sie unbedingt trage, aber mir ist es teilweise auch zu jung. Ich bin ja jetzt auch schon ein alter Mann mit meinen harten 33. Aber so Factus Industry, Kyoto Omiki, das sind so zwei Jungs. Wieso Kyoto Omiki heißt ja jetzt Star Team, die Marke. Also Factus Industry und Star Team sind zwei getrennte Firmen, aber es sind halt zwei Homies, die schon sich sehr, also schon so ein bisschen so 2008-Style bis 2010-Style haben, aber das halt sehr geil machen und eine sehr guten Qualität und sich auch immer wieder ganz geile kleine Details ausdenken, was ich super feier. Wirklich, die Dinger gehen auch bei uns wie Sau. Dann haben wir so Sachen, was ich sehr mag, ist Easy Melody. Das ist dann so ein bisschen eben, was ich von meiner, so dieses Punk-Metalige, wo du dann so schon diese Metal-Schriftzüge hast. Finde ich persönlich sehr geil, auch sehr gute Qualität. Und ja, das sind so diese beiden Marken, die ich gerade am meisten bei uns feier. Ich überlege gerade, das ist so viel. Ich persönlich bin halt ein großer Arius-Fan. Ich mag auf die Qualität Made in Italien. Wir haben uns auch sehr für unsere Eigenmarke inspirieren lassen, eben an den Qualitäten. Ja, aber wie gesagt, Factus Industry, Und Starteam ist so wirklich, wenn du von kleinen Marken guckst, das ist richtig geil. Also die geben sich gut Mühe und ich find's spannend, weil es einfach weg ist von diesem, ich mache jetzt einfach nur bedrucktes T-Shirt. Machen die natürlich auch, aber dann eben wirklich gucken, die haben so ein, bei Starteam hat jetzt so ein Zip-Up komplett Hoch-Hoodie gemacht, aber wieder zwei verschiedenen großen Augenlöchern drin und so kleinen geilen Details oder irgendwie eine Hose aus verschiedenen Teilen zusammengenäht. Ja, das ist so ein bisschen spannender. Also natürlich auch ein bisschen modischer, jetzt halt nicht dieses typisch-typische, aber genau darum geht es halt eben. Das ist, hängt bei uns und das fällt auf und das ist geil und die Leute fassen es an und die haben Bock drauf.
Habt ihr schon ein Datum für eure Kollektion?
Nein. Die Hoodies sind ready, die T-Shirts noch nicht. Wir haben noch eine Sache mit dem Drucker, was wir klären müssen. Und dann werden wir das erstmal ein paar Shops schicken. Wir hatten ja mit unserer ersten Kollektion vor Corona schon zwei Stores in Tokio, einen in Seoul. Jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Anfragen aus New York. Wir wollen das auch richtig als Marke an ihm angehen. Aber ich will jetzt erstmal eine Sache final geklärt haben. Und dann geht es eigentlich recht schnell.
Und was ist mit eurem Nike SB Dunk?
Ja, der ist schon seit 2018 in Planung. Gab jetzt immer wieder mal Probleme, will ich jetzt nicht so tief drauf eingehen, warum er dann nicht kam und wie auch immer. Aber Nike Energy macht ja gerade einen kleinen Ruderer zurück und versucht wirklich wieder an den Kern ranzugehen. Und schauen wir mal, wo es hingeht.
Dann unterhalten wir uns allerspätestens in diesem Podcast, wenn dieser Nike SB Dunk Bonkers mal kommen sollte. Martin, vielen lieben Dank, dass du zu Besuch warst, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast und uns einmal auch durch die Historie von Bonkers, aber auch die Historie von Nike SB mitgenommen hast und dann natürlich eben auch so deinen Blick mit uns geteilt hast. Deswegen vielen lieben Dank.
Immer gerne.
Und für euch da draußen gilt natürlich wie immer vielen lieben Dank, dass ihr zugehört und zugeschaut habt. Tut das natürlich immer gerne. Supportet uns da, wo ihr die Möglichkeiten seht. Das bedeutet uns ganz, ganz viel. Man kann das ganz einfach machen, indem man auf Abonnieren oder halt auch auf Like drückt oder auch 5 Sterne gibt, zum Beispiel auch bei Apple Podcasts. Deswegen vielen Dank für euren Support. Das wissen wir sehr zu schätzen. Shoutout an euch. Erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für all diese Themen interessiert von uns. Show some love und dann hören und sehen wir uns entweder in der nächsten Episode oder zwischendurch in einem Vlog. In dem Sinne, passt auf euch auf, lasst euch gut gehen. Bis dahin. Ciao, ciao.
Booyakasha. Der musste sein, sorry.